buckle up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson a step back.
Moin und herzlich willkommen zu der vierten 17-18 Season Preview Episode von eurem Lieblingspodcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk, wie immer mit dabei Arne Thegen. Heute stellen wir euch also Platz 12 nach unserer Projection im Osten und im Westen vor. Und ja, wir sind mal wieder sehr gespannt. Es war nicht einfach. Schwere Entscheidungen mussten mal wieder getroffen werden, aber das werden wir gleich sehen. Erstmal natürlich wie immer die Frage, wie sieht's bei dir aus, Mann?
Ja, moin Mahlzeit, bienvenidos auch von mir. Ganz gut sieht's aus. Ich hatte gerade so einen kleinen Herzstillstand-Moment, weil ich mich hier hingesetzt habe, mein MacBook aufgebaut habe, mir einen Kaffee gekocht habe, mir einen Kaffee einschenken wollte und ein absolut wirklich eine Zehntelsekunde davon entfernt war, mir einen halben Liter Kaffee komplett über mein MacBook zu schütten und gerade so eben noch den Zitter Schawlinski verhindert habe und das Ding ein bisschen daneben auf den Tisch gegossen habe. Insofern, das wäre jetzt ein ganz guter Einstand gewesen. Sonst geht's mir gut. Also kein Grund zu klagen, war gestern Tennis spielen, läuft.
Ja, das hört sich doch verdammt stabil an. Ja, mit dem Kaffee, das kenne ich ja. Bei mir ist das ja tatsächlich passiert. Es waren gefühlte 275 Milliliter, die mein Laptop abbekommen hat. Aber auf wundersame Art und Weise funktioniert er tatsächlich noch. Also ich habe natürlich auch die präventiven Maßnahmen. Okay, präventiv war es ja eigentlich nicht mehr. Was ist denn das andere? Präventiv?
Ad-hoc-Maßnahmen, also ja. Sofort prospektiv. Nehmen wir prospektiv.
Prostata-Maßnahmen habe ich da ergriffen für meinen Laptop und es hat tatsächlich funktioniert. Also noch läuft er. Ich warte eigentlich jeden Tag darauf, dass irgendwie System Error 404, was auch immer kommt. Aber ja, man kann sich auf jeden Fall freuen, weil wäre wichtig für unseren Podcast, wenn der Laptop noch ein paar Mal funktioniert. Sonst müssen wir wieder anfangen, Werbung für Patreon zu machen. Naja, vielleicht merkt man es ein kleines bisschen. Also ich muss sagen, das ist Meckern auf hohem Niveau. Aber ich bin tatsächlich fast schon ein wenig gestresst. Also wirklich, ich muss sagen, ich muss ein bisschen Tribut zollen, dass wir wirklich am Durchladen sind in letzter Zeit. Also man kann es jetzt auch nochmal erwähnen, weil viele werden es jetzt auch schon mal mitbekommen haben. Unsere letzte Episode am Montag gewesen. Jetzt haben wir Mittwoch, könnte man ja denken, okay, wir hatten wieder einen Tag zum Entspannen. Aber von wegen, also noch am Montag, und da muss man dir auch nochmal ein großes Shoutout geben. Nachdem wir unsere Aufnahme wirklich beendet hatten, hattest du noch wenige Stunden und dann hast du direkt den nächsten Podcast wirklich aufgenommen, weil es war eine absolute Premiere zum ersten Mal ins Gesicht von Staudemeyer Franchise History, war einer von uns wirklich einzeln on air und war zu Gast beim Podcast und das zwar bei den guten Kollegen, treuen Kollegen von den Go-To-Guys. Go-To-Guys Wired nennt sich der Podcast von den Jungs und die machen gerade auch Season Previews und haben uns beide als Experten für unsere jeweiligen Teams eingeladen und Arne war da als erstes an der Reihe, durfte sich da mit den beiden Dennis Spillmann und dem guten Jonathan Walker nennt er sich, glaube ich, zumindest bei Twitter, hat er sich hingesetzt und hat das nochmal nachgeholt. Wir haben ja unser Season-Preview für die Bulls schon gemacht, aber wer sich das nochmal anhören will, wirklich Arne zu Gast bei den Go-To-Guys, muss da auf jeden Fall reinhören. Die Episode ist heute hochgegangen und ich war gestern dran. Gestern habe ich mich dann tatsächlich hingesetzt und durfte für meine Minnesota Timberwolves mit den Go-To-Guys auch den Preview-Podcast aufnehmen. Also wer sich da schon mal ein bisschen spoilern lassen will, wir haben ja die Timberwolves erst in ein paar Wochen dran, der kann da auf jeden Fall ja auch mal reinhören. Der wird sicherlich auch die Tage online kommen, aber man hört schon, also verdammt viel los in letzter Zeit.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also erstmal Shoutout an die Jungs, hat großen Spaß gemacht. Aber wenn du das Pensum ansprichst, ich hatte offiziellen Braindead gestern irgendwie. Also das war dann nach knapp 4 Stunden Aufnahme an einem Tag, bist du alle. Also irgendwie der Kopf hat überhaupt nicht mehr mitgespielt. Ich habe massive Kopfschmerzen bekommen abends, bin da wirklich nur noch mehr oder weniger leer, so richtig ausgesaugt von so einem Blutegel aufs Sofa gefallen und konnte nicht mehr. Und jetzt heute liefern wir direkt nach. Ist auch richtig so, müssen wir auch, weil wir uns ein straffes Pensum überlegt haben. Und da jetzt einfach am Ball bleiben müssen. Und ich werde von Freitag bis Montag auf jeden Fall nicht ansprechbar sein. Insofern
ach du meine
müssen wir ein bisschen
Güte.
Vorproduzieren.
Was ist ja, denn da so schon wieder los? Das sind ja wieder verdammt schlechte Nachrichten.
Das sind vor allem Nachrichten, die du eigentlich schon hast, aber anscheinend wieder charmant ausgeblendet hast. Ich bin auf dem Festival. Ich bin in Berlin
wieder,
beim Lollapalooza-Festival. Natürlich. Und insofern werden wir da nicht aufnehmen können. Mussten also jetzt vorher ein bisschen Gas geben, damit wir unser Pensum halten. 2 Sachen muss ich noch sagen. Das eine habe ich schon gesagt, merke ich gerade. Shoutout an die Jungs, wollte ich nochmal raushauen. Hat wirklich großen Spaß gemacht, war eine bummelige Veranstaltung. Freue ich mich, wenn wir das öfter machen und auch andersrum. Die Jungs nochmal bei uns zu Gast haben, werden wir auf jeden Fall am Ball bleiben. Und 2. Sache, die ich tatsächlich gestern gemerkt habe und die sich so ein bisschen über die letzten Tage bei mir eingeschlichen hat. Ich kann jetzt offiziell sagen, ich bin und bleibe Bulls-Fan. Das war lange offen, wie ich damit umgehe. Mein Jimmy ist abgewandert, der für mich ja so der Anker war, warum ich mich sehr eng für die Bulls interessiert habe die letzten Jahre. Jimmy ist weg. Ich habe selber im Vorfeld eigentlich erwartet, dass dann fast alle meine Sympathien auch mitwandern und ich dann mich dem neuen Jimmy-Team verschreibe und die Bulls mehr oder weniger ausklingen lasse, ähnlich wie es bei den OKC nach Durants Abgang war. Aber es ist nicht so. Ich habe mich dieser Franchise jetzt verschrieben und ich bleibe absolut an Bord der Bulls. Das ist doch eine schöne Nachricht, oder?
Oh, das ist sehr schön. Das ist definitiv kein 180, das ist auch kein 90, aber ich würde sagen, das ist ein stabiler 45er, den du da gemacht hast, weil ich war mir auch wirklich unsicher, ob dein Herz jetzt bei den Bulls bleibt. Aber ich habe mir ja auch schon, zwei Drittel eures Podcasts habe ich mir auch schon angehört und man hat schon gemerkt, da steckt noch Herzblut mit drin und das ist ja auch eine schöne Geschichte. Bei mir ist es, wie gesagt, auch das Gleiche, nur dass ich gemerkt habe gestern wirklich bei dem Preview, ich bin jetzt wirklich verdammt kritisch geworden. Also ich bin absolut objektiv halt dabei, seitdem Ricky sich natürlich verabschiedet hat, bin nach wie vor Fan natürlich. Aber ja, also es ist jetzt auch schön, wirklich da komplett, naja, so ein bisschen neutraler rauf zu gucken. Also bei mir ist das Herzblut vielleicht ein kleines bisschen eingefroren, aber dennoch werde ich natürlich die Timberwolves wirklich absolut hautnah verfolgen.
Ja, stabil. Führt mich bei mir ein bisschen zu so einem kleinen Dilemma, dass ich nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Also natürlich, rein logotechnisch bleibt Jimmy mein Mann. Ich hätte aber schon auch einfach echt gerne wieder ein Bulls-Jersey irgendwie im
Logo. Das kannst du vergessen.
Lässt also ich schmeiß
nicht schon wieder die Photoshop-Maschine an. Wir hoffen jetzt wirklich mal drauf, dass wir das Logo jetzt mal für eine komplette Saison behalten können, weil das war jetzt auch zu viele Änderungen letzter Zeit. Ihr habt es ja gesehen, vor, ich glaube, ein paar Tagen oder einer knappen Woche habe ich nochmal aktualisiert und habe uns wirklich auf unserem Logo, ich glaube, bei iTunes ist es noch nicht drin, das müssen wir noch dringend nachholen, haben wir wirklich die neuesten Jerseys, wirklich die neuen Editionen und gerade muss man ja auch nochmal einen Shoutout geben. Das Wolves-Jersey sieht schon verdammt sexy aus. Also dein Männchen jetzt mit dem neuen Wolves-Jersey, Jimmy Butler und ich natürlich mit dem Jazz-Jersey Nummer 3, muss man dazu sagen, nicht Nummer 9. Die wurde ja retired bei den Utah Jazz. Ricky also jetzt mit der 3 in der nächsten Saison. Aber ja, so sieht's aus.
Eventuell werde ich trotzdem meinen Joker ziehen und mir ein Bobby Portis-Jersey in mein Logo schneiden lassen, aber da sprechen wir dann nochmal drüber.
Das kannst du dann selber machen mit Paint oder du kaufst dir halt einfach eins. Also gut, müssen wir mal schauen. Aber dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und weil die Entscheidungen wirklich nicht leicht waren, die Entscheidung aber im Westen, was Platz 12 angeht, glaube ich, echt noch ein bisschen schwieriger war. Ihr werdet später hören. Fangen wir einfach mal im Osten an. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Muster bei uns. Und auch da wird es wie immer Kontroverse geben. Wir haben es schon gemerkt bei unserer letzten Episode, als wir da den Post gemacht hatten bei Facebook. Ging schon los, dass wir natürlich wieder herbe Kritik bekommen haben. Das ist nun mal immer so. Alle haben unterschiedliche Meinungen. Wenn man da so ein Ranking macht, macht man sich da verdammt angreifbar. Aber viele Leute haben sich da gefragt, wo bleibt denn eigentlich ein Team, was für viele wirklich schon längst hätte drankommen müssen. Bei uns ist es jetzt tatsächlich an Platz 12 und ich schneide nochmal kurz den Trommelwirbel rein. Es sind dann doch jetzt die Orlando Magic an Platz 12, die in der letzten Saison ja auch wirklich eine unzufriedenstellende Saison, glaube ich, hatten. 29 und 53 war die Bilanz, sind damit Platz 13 gewesen. Also wir prognostizieren, dass sie sich um einen Platz verbessern werden. Und es ist verdammt viel passiert. Also das war mit Abstand bisher die stressigste Aufgabe, wirklich die komplette Offseason der Orlando Magic da ein bisschen aufzudecken. Vielleicht müssen wir das mal ein kleines bisschen zweiteilen. Und ich würde sagen, wir halten jetzt den Draft einfach mal außen vor und fangen erstmal direkt so ein bisschen mit der ganz normalen Free Agency an. Gucken wir uns erstmal mal die Abgänge an. Da hat sich unter anderem Jeff Green verabschiedet, der jetzt ein Kollege von LeBron James ist. Bei den Cavs spielen wird in der neuen Saison. CJ Watson wurde gewaved. Aktuell noch keinen neuen Vertrag und Jody Meeks ist auch nicht mehr bei den Orlando Magic im Kader wiederzufinden. Der hat sich den Washington Wizards angeschlossen. Neu war natürlich der Königstransfer Jonathan Simmons. Jonathan Simmons war wirklich ja überraschend günstig, kann man mal dazu sagen, weil nachdem er ja wirklich sehr, sehr schöne Momente in den Playoffs für die San Antonio Spurs hatte, haben viele erwartet, dass er wirklich sehr, sehr viel Geld bekommen wird. War letztendlich doch nicht ganz so viel. 3 Jahre, 20 Millionen haben die Orlando Magic ihm geboten. Da muss man auch noch erwähnen, das dritte Jahr tatsächlich nur 1 Million garantiert. Also schon echter Schnäppchendeal. Ansonsten haben sich noch ein paar Veterans angeschlossen. Maurice Spates, der in der letzten Saison bei den Clippers rumgeturnt ist. Fürs Wettminimum schließt er sich den Magic an. Ist für ihn scheinbar so ein kleiner Kindheitstraum. War Magic-Fan die ganze Zeit schon und er hat selber gesagt, er wollte unbedingt noch mal einmal in seiner Karriere das Magic-Trikot überstreifen dürfen. Das kann er jetzt. Und ein weiterer Veteran, der in der letzten Saison bei den Kings gespielt hat, Aaron Aflalo, ist ein kleines Comeback. Der hatte tatsächlich 2012 bis 2014 schon mal für die Magic gespielt. Hatte da so mit die beste Zeit seiner Karriere. Also vielleicht eine schöne Story. Auch fürs Minimum ist er mit dabei. Und ja, das war jetzt schon so die... Nee, noch nicht ganz die Free Agency, weil ansonsten hat sich noch ein Big Man Overseas, Camp Birch, könnte er heißen. Ich bin mir natürlich nicht ganz sicher. 24 Jahre alt, hat einen 2-Jahres-Vertrag bekommen, wobei nur das erste Jahr $800,000 garantiert ist, zweite nicht. Ja, muss mal gucken, wird wahrscheinlich keine große Rolle spielen, kleiner Gamble-Move. Adrian Payne hat sich auch noch den Magic angeschlossen, hat einen Two-Way-Deal bekommen, also wird auch auf jeden Fall eine stabile Zeit in der G-League absolvieren. War in letzter Zeit bei den Timberwolves. Ich kenne den Jungen, werden wir auch nochmal drüber sprechen. Und von den Utah Jazz, Shelvin Mack als Backup-Point-Guard, 2 Jahre, 12 Millionen. Auch noch bei den Magic. Das war erstmal die Free Agency und dann lasse ich dich jetzt erstmal ein bisschen was dazu sagen, weil gleich müssen wir noch zum Draft kommen.
Ja, zum Draft müssen wir auch noch kommen. Du hast es schon gesagt, es ist eine ganze Menge passiert. Es ist auch außerhalb des Platzes ein bisschen was passiert. Sie haben direkt nach Abschluss der letzten Saison ihren GM Rob Hennigan entlassen. Ich würde sagen, lange, lange überfällig, war einer der Jungs, die am meisten Kritik in den letzten Jahren haben einstecken müssen. Ich würde sagen, zum großen Teil zu Recht. Haben jetzt John Hammond als neuen GM installiert und Jeff Weltman als President of Basketball Operations. Also auch da im Front Office nicht das einzige Team, was ein bisschen sortiert hat. Und für mich ist das schon einer der wichtigeren Moves, wenn man so will, den die Magic getätigt haben. Sie haben so ein bisschen, ja, die Zeichen auf Neuanfang gestellt. Sie sind so ein Team, was im Niemandsland rumhängt, 5 Jahre in Folge letzter in ihrer Division gewesen. Das Roster weckt bei mir nicht ewig viel Fantasie. Da kommen wir dann nachher nochmal ein bisschen detaillierter drauf, wer die Jungs sind, auf die man sich wirklich freuen kann und was so der mittelfristige Plan der Magic ist. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, oder ich zumindest habe so ein bisschen das Gefühl, dass da jetzt wirklich die Weichen gestellt wurden, einen anderen Weg zu gehen. Ich glaube, dass wir auch auf dem Trademarkt ein bisschen Action sehen werden von dem Magic im Laufe der Saison. Da kommen wir dann auch später nochmal zu. Stand jetzt sind sie so ein bisschen so ein Team, was zwar einerseits ein paar junge Talente hat, aber für mich nicht das Talent, wo man sagt, das ist mehr oder weniger ein Lock, dass das mal ein All-Star-Kaliber wird. Sie haben ein paar Veterans mit dabei, haben sich auch ein paar mit dazugeholt. Die Deals an sich finde ich alle eigentlich auf dem Papier sinnvoll. Also gerade die Vets jetzt mit Maurice Spates und Aflalo, die können dir helfen, deinen jungen Leuten so ein bisschen Struktur zu geben, Gewinn beizubringen, NBA-Basketball beizubringen. Ob das jetzt der richtige Weg für die Magic ist, zu sagen, wir brauchen da jetzt Jungs, die uns da wirklich weiterhelfen, sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber. Bei Simmons bin ich extrem überrascht, dass es doch so ein für mich sehr, sehr günstiger Deal geworden ist. Einerseits muss man sagen, hat noch nicht viel Erfahrung in der Liga, irgendwie gut 2000 Minuten gespielt. Also das ist nicht besonders viel, obwohl er schon 27 ist. Hat aber, wie du richtig gesagt hast, fast überragende Playoffs für die Spurs gespielt. Bin super gespannt, was seine Rolle da jetzt sein soll bei den Magic. Da werden wir dann auch nochmal drauf kommen. Also eine sehr, sehr aktive Offseason. Für mich schon eine, die ein paar Elemente hat, die es ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Fantasie wecken für die Zukunft, dass die Magic so langsam mal einen Plan gefunden haben. Weil das war für mich so das große Fragezeichen der letzten Jahre. Wo geht denn die Reise hin? Was machen die da eigentlich gerade? Deswegen auch Rob Hennigan immer wieder in der Kritik gewesen. Was waren denn da für Deals dabei? So ein Jeff Green für, was waren es, 15 Millionen ein Jahr? Irgendwie ein ganz seltsamer Deal. Der Biombo-Deal total seltsam, nicht nur finanziell, sondern auch irgendwie sportlich. Also mir hat immer ein bisschen der Plan gefehlt. Wollen wir jetzt gerade mal richtig schlecht sein, uns ein paar gute Picks sammeln, unsere eigenen Talente entwickeln, nochmal von externen Talent dazuholen und dann mittelfristig angreifen? Oder wo soll die Reise hingehen? Da hat für mich nicht immer alles gut zusammengepasst. Und das ist jetzt für mich mal so ein Sommer, der Stand heute ein bisschen unter der Überschrift steht, nochmal Reset, wenn man es so nennen will, und wirklich mit neuem Personal an den entscheidenden Hebeln in die nächsten Jahre gehen.
Ja, ich finde auch erstmal, dass man die Deals positiv sehen muss, vor allen Dingen auf der Abgangsseite. Wir reden ja immer wieder darüber, Altlasten loswerden. Das haben die Magic auf jeden Fall in diesem Jahr auch geschafft, gerade mit einem Green, aber auch Meeks und Watson, das waren jetzt auch Kandidaten, die waren definitiv nicht mehr für den Plan. Und wenn man jetzt mal so in den Kader reinguckt, dann hat man eigentlich keinen mehr, wo man jetzt wirklich sagt, boah, der Junge müsste jetzt dringend mal weg. Also vielleicht auf der Center-Position immer noch so ein bisschen dieses Logjam, was du da hast, aber da werden wir später drauf kommen. Ansonsten ist es halt ein bisschen schwierig zu bewerten, weil halt, ja, es ist halt die Frage, was ist die Richtung der Magic? Man guckt dahin, man guckt auf die Moves und sieht nicht wirklich irgendwie einen klassischen Rebuild. Man sieht auch jetzt nicht wirklich ein Team, was jetzt groß um zumindest die Top-Playoff-Plätze mitspielen wird in einem Best-Case-Szenario. Und deswegen ist es halt, wahrscheinlich kann man das von zwei verschiedenen Seiten sehen. Aber dann gehen wir doch mal ein bisschen weiter und natürlich zu auch einem großen Part der Offseason der Orlando Magic. Und da sind wir beim Draft. Da hatten sie an Rang 6 die Wahl, wirklich, und auch nicht eine allzu leichte Wahl. Da haben sie sich letztendlich für den zweiten Jonathan entschieden. Jonathan Isaac an 6 haben sich da geholt, wirklich ein High-Upside-Guy, der sich aber natürlich auch mit den Kandidaten, die hinter ihm gewählt wurden, wirklich jetzt immer wieder vergleichen lassen wird. Da reden wir natürlich von einem Dennis Schmitz Jr., der bei den Dallas Mavericks gelandet ist, oder auch bei einem Malik Monk oder sei es ein Lauri Markkanen. Da wird natürlich immer der direkte Vergleich kommen. Ist die große Frage, was man direkt von Isaac wirklich erwarten kann. Aber wir haben ja auch mit Tobi von den Go-To-Guys gesprochen, hat er sich auch sehr positiv zu Isaac geäußert, ist einfach vom Skillset ein extrem langer Junge, der wirklich groß für dich spielen kann, den Court stretchen kann, aber auch klassisch als Forward wirklich sehr interessant sein könnte, gutes defensives Potenzial mitbringt. Ist schon ein spannender Junge, müssen wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ansonsten hatten die Magic wirklich noch jede Menge andere Picks, sind da ja vielleicht ein kleines bisschen fragwürdig mit umgegangen. Erstmal an, wenn ich meine Schrift richtig lesen kann, an 33 Wesley Iwundu haben sie ausgewählt, ein Flügelspieler, extrem athletisch, wird wahrscheinlich in dieser Saison keine große Rolle spielen, und dann hatten sie noch ein paar mehr Picks über, an 25 und an 35 haben die Magic außerdem gepickt, haben die beiden Picks aber verkauft bzw. getradet, den 25er Pick. Da haben sie letztendlich Antsis Pasechniks. Oh Gott. Auf jeden Fall ist das ein lettischer Big Man, 7'2", der gute Junge. Über den haben wir auch mit Tobi damals noch so ein bisschen als Sleeper-Kandidaten gesprochen. Ist ein interessanter Mann, spielt aktuell auf Gran Canaria. Shoutout. Also gibt auf jeden Fall Schlimmeres, als Basketball auf Gran Canaria zu spielen. Und den wollten sich unbedingt die Philadelphia 76ers unter den Nagel reißen. Haben dafür den OKC First Rounder 2020, der heavily protected ist. Also 1-20 ist der protected. Und noch den Second Rounder der Brooklyn Nets oder New York, das ist ein bisschen speziell, aber die beiden Assets haben sie bekommen für den 25er Pick, für den guten Pasechniks und auch den 35er Pick, da haben sie Ivan Rapp ausgewählt, der ist zu den Memphis Grizzlies getradet worden, viele haben Rapp auch gerade wirklich echt als guten Kandidaten gesehen, war lange ein Erstrundenkandidat, ist dann spät wirklich noch ein bisschen gefallen, ja, den auch getradet für einen Second Rounder, muss man drüber sprechen, ob das der richtige Weg ist, ob man da nicht vielleicht ja, ein Risiko eingegangen ist, dass sich einer der beiden entwickeln kann. Aber das ist jetzt wirklich die komplette Offseason. Jetzt sind wir natürlich immer mal wieder an der Reihe, all das wirklich und jede Menge ist ja passiert, zusammenzuführen und zu einer Note zu machen, und du darfst vorlegen.
Ich darf vorlegen, ja, ist für mich keine ganz einfache Aufgabe gewesen. Für mich stand hier lange mehr oder weniger sowas wie eine glatte 3, also irgendwie nichts, was mich aus dem Hocker reißt, aber haben für mich auch keine eklatanten Fehler gemacht, haben keine ganz dummen, langfristigen, teuren Deals irgendwie abgeschlossen, die dir langfristig wehtun. Sie haben sich ein paar Veterans geholt für ihre jungen Talente, ob das jetzt so wahnsinnig sinnvoll ist, aber es tut dir auch nicht ernsthaft weh. Beide Male Veteran Minimum, das kannst du halt schon machen. Sie haben das Front Office aufgeräumt, was für mich der größte Move, wenn man so will, der Offseason war und auch der wichtigste und auch der, den ich am positivsten bewerten würde. Eigentlich wäre es mehr oder weniger eine 3 plus gewesen, weil sie andersrum eben auch mit den Draft Picks, hast du eben angesprochen, ich will mir nicht anmaßen, jetzt da die tiefen Second Rounder bewerten zu können, aber den Weg fand ich ein bisschen seltsam, weil die Magic für mich, das habe ich eben schon mal angedeutet, ein Team sind, was durchaus noch junges Talent vertragen kann. Die haben zwar eigentlich ein paar Jungs, aber ich habe da nicht ewig viel Fantasie, dass da wirklich der absolute Durchbruch-Guy dabei ist. Insofern wäre ich dann eher auf dem Weg geblieben zu sagen, wir versuchen so viele junge Talente mit Upside einzusammeln, wie es irgendwie geht, und hätte dann nicht noch diese Picks verschifft für einen Gegenwert, der jetzt auch irgendwie nicht so wahnsinnig spannend ist. Insofern das ein bisschen kritisch. Für mich ist es dann am Ende eine 2- in der Note geworden, durch den Simmons-Deal, den ich wirklich positiv bewerten würde, und auch durch die Front-Office-Moves. Theoretisch kann man jetzt auch sagen, könnte auch eine bessere Note sein, weil sie eigentlich nicht wirklich was falsch gemacht haben. Aber da habe ich dann auch gerade im Vergleich zu anderen Offseasons von anderen Teams, sehe ich es dann doch ein bisschen kritischer. Für mich nicht dramatisch, nicht schlimm, eine ordentliche Offseason. Für mich durch diese 2 guten Moves kriegt sie leicht den Nod Richtung 2-, aber theoretisch auch eine halbe Note drunter hätte ich irgendwie gut vertreten können.
Ich bin bei einer glatten 2 tatsächlich, mir gefällt das eigentlich ganz gut. Klar, man kann es irgendwie kritisch sehen und sagen, die Magic hätten auch wirklich einen ganz klassischen harten Rebuild eingehen können, dann wäre man die Offseason sicherlich ein bisschen anders angegangen und hätte sich nicht so in Anführungsstrichen verstärkt, vor allen Dingen mit den Veterans. Aber mir gefällt das vor allen Dingen ganz gut. Also ich bin auch da eher der Meinung, dass die Magic jetzt mal langsam anfangen sollten, vielleicht mal zu gucken mit dem Potenzial, was sie gerade haben. Es ist halt dieser Mischweg, und dann spiel halt mal vernünftigen Basketball, versuch mal ein paar Spiele zu gewinnen, und da gefällt mir vor allen Dingen, dass sie jetzt dort deutlich die Bank einfach verstärkt haben. Da werden wir später auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, wenn wir mal in die Depth-Charts reingucken. Und ansonsten, was den Draft angeht, schwierig zu bewerten. Ich würde Stand jetzt sagen, dass man da keinen Fehler gemacht hat mit Isaac, aber das muss man natürlich dann in sich in 2-3 Jahren vielleicht nochmal angucken oder vielleicht auch schon im nächsten Jahr. Ja, dass sie da wirklich den 25er-Pick verschifft haben, das gefällt mir eigentlich persönlich nicht so gut. Weiß ich nicht, ob man sich da wirklich verbessert hat, ob man, also klar, wird jetzt die Frage gewesen sein, wie sie den Jungen evaluiert haben, aber dann nehmt ihr keinen Roster-Spot weg. Das ist jemand, der erstmal overseas sich weiterentwickeln darf und vielleicht ist das tatsächlich jemand, der sich weiterentwickeln könnte. Und ich weiß nicht, wie gesagt, der Pick von OKC, der Erstrunden, ist heavily protected. Das ist halt die große Frage, ob du dann 2020 einen Jungen findest, der potenziell besser sein kann. Aber es ist kein großes Drama und ich würde im Prinzip sagen, dass ich die Offseason ganz gut fand. Deswegen bin ich bei einer glatten 2.
Ja, stabil. Dann hast du sie da ein kleines bisschen besser als ich. Kann ich schon nachvollziehen. Muss man mal schauen, wie sich's dann langfristig ausgeht. Wenn wir beim Roster sind, und das ist eigentlich meine erste Frage an dich, ob du mir da irgendwie zustimmst. Für mich sind die Magic eines der Teams, wenn nicht gar das Team, sorry, aber was mich am wenigsten interessiert, was am wenigsten Fantasie bei mir weckt, wo ich wenig Spiele habe, wo ich sage, boah, da bin ich irgendwie total involviert, da kann ich mir mit viel Fantasie richtig was vorstellen. Also ich mag einen Mario Hezonja ja immer noch, aber da wird's jetzt auch langsam mal Zeit, dass da so ein bisschen der nächste zumindest halbe Schritt kommt. Und ansonsten, ich bin kein großer Alfred Payton-Fan, im Gegensatz zu dir. Dann sind wir schon wieder relativ schnell bei Aaron Gordon, zu dem wir später nochmal kommen werden. Aber ich finde so ein bisschen, mir fehlt dieses eine Talent, wo man sagt, das ist jemand, der einigermaßen sicher mal ein All-Star wird und dir zumindest so eine grundsätzliche Qualität mitbringt. Den haben die Magic für mich nicht. Und wenn ich mal so quer zumindest mal Rough and Dirty nachdenke, wahrscheinlich fast als einziges Team in der Liga nicht. Fast jedes Team, auch die miesen Teams, haben irgendwie einen Jungen, der wirklich bei mir Fantasie weckt. Sei es von mir aus ein D'Angelo Russell bei den Nets oder wer auch immer. Das fehlt mir bei den Magic so ein bisschen. Ich glaube, dass da eine Reihe jüngere Leute dabei sind, die mal ganz solide bis auch vielleicht ganz gut werden. Aber da ist gerade von den jungen Talenten für mich mittlerweile niemand mehr, wo ich sage, das wird mal wirklich ein sehr guter NBA-Spieler, was auch immer das dann heißt im Endergebnis. Aber da wecken sie bei mir einfach wenig Fantasie, weswegen ich mir auch tatsächlich erhoffe, dass sie da nochmal so ein bisschen neue Wege gehen in den nächsten Jahren und dafür jetzt die Weichen gestellt haben. Bin ich dazu kritisch mit den Talenten? Also kannst du einen Case für Alfred Payton machen oder Aaron Gordon? Also hast du da mehr Fantasie, dass da wirklich einer bei rauskommt, wo man sagt, yo, ich würde mein Geld drauf setzen, dass Aaron Gordon mal All-Star wird, weil das würde ich nicht, das würde ich bei Alfred Payton auch nicht und bei dem Rest, der da rumläuft, Stand heute auch nicht.
Nee, das siehst du, glaube ich, schon relativ richtig. Also du hast schon gesagt, ich bin ein Fan von Alfred Payton, aber der ist ja langsam auch so ein bisschen aus dem Talentstatus rausgewachsen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass er ein veritabler Starter sein kann. Ich mag sein Skillset auch und auch wenn sein Dreier einfach nie so richtig kommen wird, hat auch der sich in der letzten Saison verbessert, hat allgemein, was seine Field Goal Percentage angeht, sich wirklich nochmal deutlich verbessern können, lag da so bei 48% aus dem Feld, obwohl sein Dreier sich sogar verschlechtert hat. Also das war für mich positiv und ansonsten mag ich ihn einfach als Verteidiger, wirklich als Ballverteiler und ich hoffe da auch, werden wir später nochmal drüber sprechen, Thema Trade-Kandidaten, dass die Magic erstmal mit ihm bauen werden. Was halt problematisch ist, ähnlich wie bei Ricky ist in den vergangenen Jahren bei den Timberwolves, war der Kader passt halt nicht so perfekt drumherum. Also Thema Spacing, das ist einfach ein Riesenproblem gewesen bei den Magic, vor allem in der letzten Saison als Kandidat Aaron Gordon, der natürlich als erste noch irgendwie so Franchise-Guy sich entwickeln könnte, als der da halt einen Großteil der Saison auf der Small-Forward-Position verbringen musste, was natürlich echt dramatisch war. Also bei Gordon kann man immer noch ein bisschen Hoffnung bringen. Ich bin extrem skeptisch, ob er wirklich mal Franchise-Player und Star sein kann. Aber das muss das Ziel sein und das ist auch die Pflicht der Magic, ihn zu gucken. Das ist wirklich die Aufgabe. Also was ist mit Aaron Gordon? Da geht man auch keine Kompromisse mehr ein. Man muss ihn da spielen lassen, was er ist. Er ist nun mal ein Vierer und da musst du jetzt wirklich schauen, kann er diesen Schritt nach vorne machen und ist er der Junge, um den wir rumbauen? Aber du hast schon recht, es ist keine leichte Situation. Da haben wir auch schon bei den Suns ein bisschen drüber geredet. Es ist einfach schwer, wenn du Jahr für Jahr immer so deine Talente entwickelst, aber du nicht so richtig 100% das Gefühl hast, okay, einer von den Jungen ist jetzt wirklich unser Mann. Also bei den Suns hat man jetzt aktuell Devin Booker, an den man schon glauben kann, aber selbst da muss man immer noch ein bisschen skeptisch sein und die Magic sind da ganz klar noch weiter von entfernt. Also die Magic wären froh, wenn sie Devin Booker hätten, ganz klar, und so sind das alles so halbe Kandidaten. Ein Fournier ist jemand, den wir mögen, der auch in jeden Kader super reinpasst, das ist ein guter Spieler, der ist überdurchschnittlich, gerade auf der Shooting Guard Position, aber es ist halt auch keiner, der dich alleine nach vorne bringt und deswegen ist der halt auch so ein, ja, muss man fast immer wieder sagen, die Jungs sind alle so ein kleines bisschen überflüssig im Magic-Kader. weil sie halt ja auch nicht den Erfolg alleine bringen. Also, aber ich denke schon, und vor allen Dingen, wenn ich mir den Kader angucke, der ist schon stimmiger geworden. Sie haben sich verbessert, gerade wenn wir jetzt gleich mal gucken auf die Position. Du schiebst einen Gordon auf die 4, dann haben sie sich vom Shooting ein bisschen verbessert, gerade auch von der Bank. Dann ist ein Aflado damit bei, der immerhin 41% seiner Dreier in der letzten Saison getroffen hat. Glaube ich einfach, dass sie, was das angeht, einen kleinen Schritt nach vorne machen können. Und die sind einfach tiefer geworden. Also die waren wirklich in der letzten Saison, hatten die, man kann sagen, die schlechteste Bank der kompletten Liga. Also rein vom Plus-Minus ist wirklich mit Abstand das schlechteste Team von der Bank. Und da haben sie einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Und das ist auch für mich der Grund, warum die Magic jetzt erst an 12 kommen und wirklich vor diesen drei Teams im Osten sind. Da sehe ich sie einfach insgesamt von der Tiefe her und von der Ausgeglichenheit des Kaders doch dann wirklich vor den Teams, die wir jetzt an 15 bis 13 hatten.
Da bin ich, glaube ich, dabei, dass sie einen kleinen Schritt gemacht haben und vor allem etwas funktionaler, systemisch sinnvoller aufgestellt sind. Für was das dann reicht, da kommen wir später nochmal drauf. Ich bin so ein bisschen gespannt, was das für ein Team wird. Letztes Jahr zweitschlechteste Offense. Ich glaube, Defensive Rating war Platz 22. Also das war an beiden Enden irgendwie nicht so wahnsinnig berühmt. Natürlich passt es jetzt mit Alfred Payton und einem etwas besseren Spacing drumherum schon besser als vorher. Über Aaron Gordon auf 3 oder 4 werde ich später noch mal ein bisschen länger referieren.
Haben wir schon wieder denselben Player to watch?
Ja, das ist ein Thema. Also Aaron Gordon auf 3 oder 4, das, ich glaube, nach dem zweiten Spiel, als sie ihn auf die 3 gezogen haben, habe ich im Podcast gesagt, dass das eine der dümmeren Ideen der letzten Jahre ist, weil er für mich da einfach nichts verloren hat. Und man hat das letztes Jahr gesehen, Pre-All-Star, viel auf Small Forward unterwegs, Post-All-Star auf Power Forward und ist da wirklich signifikant besser gewesen. Das ist einfach seine Position und nicht die 3. Und da werden wir ihn jetzt auch im nächsten Jahr sehen auf der 4. Also ich hoffe, dass sich das Experiment jetzt endlich mal erledigt hat. Bei Fournier bin ich voll bei dir, ist aber auch niemand, und die Diskussion hatten wir gestern im Bulls-Podcast auch immer wieder, keiner, der dir eine Halle füllt oder kein Grund, warum ich sage, ich gucke mir jetzt die Magic an. Und das ist für mich so ein bisschen das, was mich, ich will nicht sagen abschreckt, aber tatsächlich ein Stück weit langweilt. Die sind für mich einfach eine sehr graue Maus. Natürlich ist Gordon mit seiner Athletik irgendwie spektakulär und auch ein Terrence Ross kann man sich gut angucken, aber das ist jetzt im Liga-Vergleich auch nicht die absolute Creme. Yvonne Fournier, absolut überdurchschnittlicher Shooting Guard, keine Frage, hat jetzt aber auch nicht das spektakuläre Spiel, wo du sagst, super interessant. Also das Spannendste, um es jetzt mal wirklich plakativ, Hashtag hate hard zu formulieren, das Spannendste an dem Magic ist für mich die Frise von Alfred Payton nächstes Jahr. Also viel mehr begeistert mich da einfach tatsächlich nicht. Und ich finde es schade. Also ich würde mir wünschen, dass sie mir mehr Grund geben, da einfach aus neutraler, objektiver Sicht mich ein bisschen mehr auf die Saison zu freuen. Was für ein Team erwartest du? Also ich habe es gesagt letztes Jahr, zweitmieseste Offense und eine sehr, sehr schlechte Defense. Siehst du an einem der beiden Enden irgendwie, was das Roster angeht, groß Potenzial, da einen größeren Schritt zu machen? Also so 1, 2, 3 Plätze kannst du immer mal klettern. Aber siehst du da irgendwie gerade am offensiven Ende dann vielleicht durchs bessere Spacing, durch einen Simmons, der vielleicht auf die 3 rutscht, im Starting-Lineup wirklich einen merkbaren Schritt nach vorne?
Ja, auf jeden Fall. Also die Offensive wird sich absolut verbessern und das liegt nicht unbedingt an dem größer gewordenen Spacing, sondern vor allen Dingen an der Bank. Also im letzten Jahr, ich habe es ja schon angedeutet, war das absolut dramatisch. Das kann man in Advanced Stats ablesen. Sobald zum Beispiel, also mit einem Aaron Gordon oder auch mit einem Alfred Payton auf dem Court, hatten die Magic ein Offensive Rating, das lag so um und bei 104, 105. Das ist kein sensationeller Wert, aber das ist absolut okay. Und der ist dramatisch abgesunken, sobald einer von den beiden auf der Bank war. Also da lag das zum Beispiel, wenn ein Alfred Payton auf der Bank war das Offensive Rating der Magic auf einmal bei 95. Das gleiche gilt für den Aaron Gordon. Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Und das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass Alfred Payton und Aaron Gordon wahnsinnige Offensivspieler sind, individuell. Aber es liegt halt daran, dass von der Bank wirklich rein gar nichts kam. Und da haben sie jetzt einfach was dazu gewonnen. Da haben sie auf der Point Guard Position solide. Also sie haben einfach auf jeder Position zwei Leute, wo ich sage, das ist völlig in Ordnung, das ist okay, das ist nicht super gut, aber das ist kein absolutes Drama, dass man sich krass verschlechtert. Also ich sehe die Magic wirklich relativ ausgeglichen auf allen Positionen und da wird es einfach diesen drastischen Abfall nicht mehr geben, was für mich zu einer deutlichen Leistungssteigerung führen wird, also schon alleine von der Offensive. Und defensiv, ja, muss man mal ein bisschen gucken, ist es ein kleines bisschen limitiert, ich kann mir schon vorstellen, dass es okay ist, aber ich wünsche mir vor allen Dingen offensiv, dass wirklich die Magic jetzt mit einem Aaron Gordon auf der 4 dann hoffentlich, vor allen Dingen auch mit einem Terrence Ross, mit einem Jonathan Simmons, mit einem Hazonia sollte er Minuten bekommen, auch mit einem Fournier, dass das einfach ein Transition-Team wird. Also das Team muss rennen, mit einem Payton, der dafür gemacht ist, mit den Jungs, die ich genannt habe, die da wirklich alle eine Gefahr ausstrahlen, da muss das so laufen. Wer da halt nicht reinpasst, ist wieder ein klassisch so ein Vucevic, der natürlich auch irgendwie ein Trade-Kandidat ist. Das ist jemand, mit dem du das Spiel eher wieder langsamer machen wirst. Ja, da wird es halt interessant, wie es da auf der Position vor allen Dingen weitergeht. Aber deswegen, und da widerspreche ich dir auch ein kleines bisschen, gibt's schon für mich so ein, zwei Stories, Bill Magic interessant ist. Also ich freue mich wirklich auf Simmons zu sehen. Ich freue mich drauf zu gucken, wie sich ein Gordon weiterentwickelt. Was passiert mit Hazonia? Wird er jetzt endlich mal irgendwie was machen? Was natürlich mit Peyton los ist, da ist für mich auch eine interessante Story. Also ich werde mir schon ein paar Magic-Spiele angucken.
Das freut mich erstmal, dass zumindest du da ein bisschen mehr Storylines hast, die dich interessieren. Mich kriegst du dafür nicht vom Sofa. Aber man kann sich auch nicht alle 30 Teams irgendwie andauernd reinziehen. Von daher ist das schön, wenn du da am Ball bleibst. Wenn wir beim Roster sind, erstmal würde ich dir zustimmen, dass was Tiefe angeht, dass sie da wirklich ein Team sind, was sehr, sehr ausgeglichen ist. Man kann wahrscheinlich einen Case dafür machen, dass so pro Position der Qualitätsdrop-off, wenn dann wirklich der Backup reinkommt bei dem Magic, wahrscheinlich mit am geringsten ist in der Liga.
Ja.
Das kann auch heißen, dass die Starter nicht so wahnsinnig gut sind. Ja, das kann eben auch heißen, dass die Bank relativ gut ist und das gut kompensieren kann. Und bei dem Magic ist es ein bisschen was von beidem. Sie haben nicht die Superstars in der ersten Fünf, aber sie haben wirklich sehr, sehr gute Backups. Insofern glaube ich auch, dass sie da ein besseres Team an beiden Enden sein werden. Ich erwarte mir keine Riesensprünge, aber ausreichend Sprünge, um da wirklich drei Teams im Osten hinter sich zu lassen. Und das ist ja letztlich ja das, was wir prognostizieren. Wenn wir beim Starting-Lineup sind, gibt's für mich eigentlich nur eine Position, die Stand heute vielleicht so ein bisschen offen ist. Das ist dann die 3. Also, dass Peyton startet, ist klar. Dass Fournier auf der 2 bleibt, ist auch klar. Dass Aaron Gordon auf die 4 rutscht und dort bleibt, sollte auch klar sein. Und dass ein Vucevic erstmal auf der 5 anfängt, auch keine große Frage. Sehen wir auf der 3 dann Terrence Ross? Sehen wir direkt einen Simmons, der reingeworfen wird als Starter? Also in meinem Lineup, was ich hier projecte, ist es tatsächlich Stand heute wahrscheinlich irgendwie eher Terrence Ross, aber ich kann es nicht begründen.
Ja, ich würde auch erstmal auf Ross setzen. Für mich dann auch einfach ein bisschen noch mehr die sicherere Gefahr von draußen. Aber es nimmt sich nicht viel. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch ein paar Mal wechseln wird, dass die Magic auch ein kleines bisschen durchprobieren werden. Aber mir gefällt das. Und das ist ja auch der Punkt. Also die beiden werden ähnlich viele Minuten spielen. Es wird immer mal wieder die Frage sein, vielleicht werden sie vor allen Dingen auch zusammen die Spiele beenden. Das ist ja eigentlich auch mal die große Sache, dass eigentlich das Entscheidende ist, wie spielst du halt in der Crunch-Time und nicht unbedingt, wie fängst du das Spiel an. Und da haben die Magic für mich dann eigentlich auch gar nicht so ein uninteressantes Lineup dann theoretisch. Wie oft die Spiele wirklich knapp sein werden, das ist die nächste Frage, aber ja, das ist jetzt für mich jetzt nicht so unbedingt entscheidend, wer da jetzt von beiden anfängt.
Ja, sehe ich, glaube ich, ähnlich. Also die werden sich die Minuten da ganz gut teilen. Ich glaube, auf der 1 hast du mit sowohl DJ Augustin als auch vor allem wahrscheinlich Shelvin Mack wirklich solide Backups, die ihre Rolle kennen, die seit Jahren eine solide Backup-Rolle spielen und das auch weiterhin werden. Auf der 2 mit einem Aflalo, der jederzeit seinen Dreier treffen kann. Letztes Jahr, glaube ich, 41-42% irgendwie. Also sehr, sehr solide den Dreier getroffen. Sonja so ein bisschen, ich will nicht sagen Dark Horse, aber ich bleib sein Fan. Mal schauen, was dann jetzt in diesem Jahr geht. Man wartet so ein bisschen jedes Jahr oder alle paar Monate auf diesen kleinen Durchbruch, in Anführungsstrichen, den wirklich sichtbaren nächsten Schritt. Kam bisher noch nicht, lag auch daran, dass seine Rolle nie so richtig klar war, was Minuten angeht. Mal schauen, also theoretisch ist da ein bisschen Platz jetzt auf 2 und 3, aber müssen wir mal abwarten, wie es da mit ihm weitergeht. Ansonsten Biombo von der Bank kannst du auch machen und dann auf der 4, erster Backup, Fragezeichen, schön direkt Jonathan Isaac. Du hast
sollte man hoffen, ja.
Ist ein flexibler Junge, also ist jemand, der in einem Smallball-Lineup auch mal die 5 geben kann. Jemand, der auf der 4 wahrscheinlich so am natürlichsten zu Hause ist, bringt einen guten Stretch mit, also einen guten Schuss mit. Guter Rebounder, ist aber jemand, der vielleicht auch mal auf der 3 aushelfen kann, weil er dann doch noch relativ beweglich ist. Also den kannst du viel hin und her schieben. Was da mit Maurice Bates passiert, da wird dann nicht mehr ewig viel an Minuten übrig bleiben, aber das ist auch, glaube ich, der richtige Weg, dann Isaac wirklich auf 4, 5 und ein bisschen auf der 3 mit Minuten voll zu laden und mal schauen, ob das wirklich so ein High-Upside-Guy ist.
Ja, das sollte auf jeden Fall der Fall sein. Also da wäre ich extrem enttäuscht, wenn er da nicht zumindest der Backup ist. Und ja, wir reden da immer wieder drüber. Er muss jetzt mit Sicherheit keine 30 plus Minuten bekommen. Da ist er vielleicht auch nicht der Kandidat für. Aber wenn es viel weniger als 20 wären, wäre ich auch schon ein kleines bisschen enttäuscht. Und mit Spades hast du dann auch immer mal wieder einen Jungen. Der ist jetzt nicht mehr weit davon entfernt, dass sein Körper so ein bisschen done ist für die NBA. Aber das ist immerhin auch jemand, der dir so phasenweise mal ein paar Dreier reinknallen kann. Also finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Und das ist ein guter Junge für einen Lockerroom, ist ja ganz interessant, aber ja, das ist halt der Punkt und der große Punkt, warum die Magic theoretisch gar nicht so schlecht sein könnten. Der Kader ist halt wirklich unglaublich ausgeglichen.
Ja, stabil. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Rubrik, die wir hier immer mit einstreuen, unser Player to Watch, und ehe ich dir wieder deinen wegnehme, so wie die letzten 2-3 Podcasts, darfst du loslegen mit Aaron Gordon, nehme ich mal an. Ich werde maximal noch ein, zwei Stats, die ich mir rausgesucht habe, dazu senfen. Ansonsten ist die Bühne jetzt deine. Warum ist Aaron Gordon der Player to Watch?
Ja, das sollte offensichtlich sein, das haben wir auch schon angedeutet, weil das jetzt das Aaron Gordon-Jahr sein muss. In der letzten Saison war das halt sehr, sehr undankbar, weil die Magic halt dieses sehr große Lineup mit ihm auf der 3 gespielt haben. Zu 63% der Zeit fand er sich da auf der 3 wieder, und dass das ein Fehler ist, da sind wir uns absolut einig. Das hast du sehr früh gesehen, das habe ich nicht viel später gesehen, und es war halt auch schade, weil das größere Volumen, was er dann vor allen Dingen an genommenen Dreier dann hatte, hat dann dazu geführt, dass er sogar einen kleinen Schritt zurückgemacht hat. Also in seiner Rookie-Saison lag er dabei bei knapp 30%, so waren es nur noch knapp 29% bei ein bisschen höherem Volumen, und das ist halt die große Frage. Also ich glaube, dass er einen okayen Dreier schon im Tank hat, aber er wird jetzt natürlich nie ein Sharpshooter sein, und da ist es natürlich dringend notwendig, dass er auf der 4 spielt. Das ist sein Ding, einfach so ein bisschen, ja, Blake Griffin Light natürlich, einfach als Energy Guy, als Transition Spieler, als jemand, der dir Putbacks reinknallen kann, der dir Offensiv-Rebounds holen kann. Da sehe ich ihn natürlich und sehe da auch weiterhin noch Upside. Also deswegen ist aber natürlich der spannendste Spieler, weil man ansonsten an Magic Stelle natürlich auch so ein kleines bisschen umdenken muss. Aber ich denke, du siehst das ähnlich. Falls du noch ein paar andere Punkte hast, dann hau gerne raus.
Ja, im Prinzip sehe ich das sehr, sehr ähnlich. Du hast es eben richtig angesprochen, über seine Rolle auf 3 und 4 haben wir immer wieder schon geredet. Ich finde ihn vom Skillset einfach auf der 3 nicht passend. Defensiv, gerade am Perimeter zu verteidigen, das kann er für seine Größe schon ganz vernünftig. Also damit habe ich weniger Probleme. Am offensiven Ende gefällt es mir einfach nicht. Das ist nicht das, was seinem besten Skillset entspricht. Ein Stat, den ich dazu rausgesucht habe, der illustriert es ganz gut. Als Ballhändler im Pick and Roll letztes Jahr, das war vor allem vorm All-Star Break, als er viel auf der 3 unterwegs war, schießt er 35%. Als Rollman im Pick and Roll, was dann Post-All-Star vor allem passiert ist, schießt er fast 60%. Also wahnsinnig signifikant besser, weil das viel mehr seine Stärke ist. Er ist für seine Größe ein okayer Ballhändler, aber ich sehe ihn da nicht in seiner besten Rolle irgendwie als Initiator eines Pick-and-Rolls mit dem Ball in der Hand, sondern eben als harter Rollman. Gefällt er mir viel besser. Nach dem All-Star-Break hat er fast 16 Punkte gescored, 6 Rebounds. Über die Saison waren es 13 und 5. Also vorher war er einfach nicht wahnsinnig gut unterwegs. Weil der Dreier, ich bin bei dir, dass er den vielleicht mal mit, was weiß ich, 35% irgendwie treffen kann. Er wird nie ein Knockdown-Shooter, muss er aber auch nicht, weil er ein völlig anderes Skillset hat. Insofern freue ich mich, dass er auf der 4 da jetzt wirklich locked in ist. Und dann bin ich gespannt, wohin die Reise geht. Bei ihm läuft der Rookie-Deal auch demnächst aus. Das ist dann bei mir gleich ein Thema bei den Bold Predictions. Also so langsam muss man sich mal fragen, wer von den Jungs, die da am Auslaufen sind, das ist auch ein Alfred Payton, kriegt denn jetzt den fetten nächsten Vertrag? Kriegen sie ihn beide? Bauen wir auf beide, nur auf einen davon? Wird er dann Restricted Free Agent demnächst? Wie geht die Reise da weiter? Insofern ganz klar Aaron Gordon, derjenige, der am ehesten so ein bisschen, Franchise-Player will ich gar nicht in den Mund nehmen, aber irgendwie das der Kern, der Fixpunkt der Magic der nächsten Jahre sein kann, dann muss da jetzt auch nochmal ein Schritt nach vorne kommen. Da muss er jetzt auch beweisen, dass er so eine Rolle ausfüllen kann. Da bin ich gespannt drauf. Insofern Player to Watch ist, glaube ich, relativ eindeutig.
Ja, und das mit der Positionsänderung ist ja klar. Also du musst ihm ja nicht komplett den Ball aus der Hand nehmen, aber es macht schon einen Riesenunterschied, ob er halt seine Aktion mit Ball halt gegen einen Small Forward oder einen Big Man potenziell machen kann. Also du kannst ihn ja ruhig auch Face-Up seine Aktion geben lassen. Da ist er auch extrem schnell, wirklich für seine Größe und seine, einfach ist er allgemein unfassbar athletisch, und wenn du das ihm komplett rausnimmst, dann nimmst du ihm auch theoretisch einfach das, was ihn ja so zu einem großen Talent macht. Also von daher bin ich gespannt, ob er das jetzt einfach gegen die großen Jungs, gegen die Vierer der Teams, die ja auch nicht immer groß sind, ob er das ein bisschen effektiver lösen kann, weil so ein klassischer Post-Up-Guy ist er jetzt auch nicht. Also am ehesten klar, seine große Stärke einfach, ja, als Rollman zum Korb oder einfach am Korb abschließen, da ist er natürlich mit seiner Athletik, muss er da einer der besten in der NBA sein. Und da bin ich einfach gespannt drauf.
Sauber, finde ich vernünftig. Wenn du dazu nichts mehr hast, dann kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, zu unseren Bold Predictions, die ein großes Thema sind. Ich habe jetzt auch angefangen, auf unserem Blog, den ich reaktiviert habe, da mit Buch zu führen und nach jeder Episode unsere neuen Bold Predictions da in einen Artikel einzupflegen, damit man das auch vernünftig im Laufe der Saison dann nachvollziehen kann, ob wir auf Kurs sind, da was diejenigen, die sich erfüllen, ein bisschen besseren Job zu machen. Ich habe mir bisher wirklich viel Mühe gegeben. Du auch, du hast es aber auch letztes Jahr schon gut, also besser als ich gemacht. Ich bin gespannt, was deine Bold Prediction ist. Ich hatte Probleme, ehrlich gesagt, eine zu finden. Wollte auch nicht immer wieder den gleichen Weg gehen und irgendeinem Spieler eine bessere Deadline als im letzten Jahr prognostizieren. Das wird dann irgendwann auch so ein bisschen redundant und langweilig. Von daher ist es bei mir das Thema, was ich eben schon angeschnitten habe. ein bisschen die Frage, wie machen wir mit den Jungs, die wirklich, ja, die letzten Jahre Kern unseres Teams waren, jetzt mittelfristig weiter. Das ist ein Aaron Gordon, der noch auf seinem Rookie-Deal sitzt, auch ein Alfred Payton, die noch 2 Jahre in den Büchern sind, beide. Aber wo sich jetzt langsam die Frage stellt, gibt's die Extension im Sommer, gibt's sie nicht? Wird er Restricted Free Agent? Wie machen wir weiter? Sind beide wirklich Teil unserer Zukunft? Ist für mich ein ganz, ganz spannendes Thema. Natürlich ist in den ganzen Trade-Gerüchten auch Nikola Vucevic immer wieder Teil, weil der eben nicht so hundertprozentig zu dem passt, was die Magic gerade wollen. Der ist eigentlich jemand, der, oh, große Anführungsstriche, aber für ein Win-Now-Team ganz vernünftig wäre. Also der ist weitgehend fertig, was sein Skillset angeht. Da kommt nicht mehr ewig viel. Ist immer so ein bisschen, ich will nicht sagen über, aber wirkte so ein bisschen fehl am Platz bei dem Magic. Der ist jemand, der sehr tradebar ist mit seinem Vertrag. Der hat 12,5, glaube ich, in den Büchern pro Jahr, noch 2 Jahre. Also das ist in der heutigen Zeit schon ein vernünftiger Deal. Deswegen ist meine These, weil die Magic für mich tatsächlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen stuck in Mediocrity, also ein bisschen mittendrin, jetzt neuer GM, dass der vielleicht mal einmal so feucht durchwischt, ein bisschen aufräumt, nicht mit all denen weitermacht, die in den letzten Jahren da Teil der Magic waren. Sie haben nächstes Jahr fast 80 Millionen garantierte Verträge im Buch, werden also praktisch keinen Capspace haben, so wie viele andere Teams auch weil der Capspike nicht so hoch war wie gedacht. Sprich, wenn man wirklich signifikante Veränderungen am Roster machen will, dann muss es per Trade sein. Deswegen nach langer Einleitung meine These, aus den dreien, Aaron Gordon, Alfred Payton und Nikola Vucevic, werden 2 im Laufe der Saison getradet.
Ja, also lass ich dir durchgehen, weil ich persönlich nicht dran glaube. Also, dass wirklich 2 der 3 getradet werden, wäre schon hart. Ein Biombo musst du natürlich auch noch mit reinnehmen, der da schon irgendwie für manche Teams auch noch interessant sein könnte. Wenn du da sagst, 2 aus 4, dann sehe ich das ja, schon ein kleines bisschen. Ja, der wäre mir zu
einfach gewesen.
Ja, das ist die Sache. Wir sind ja bei einer Bold Prediction, aber deswegen lass ich es dir durchgehen. Ich persönlich glaube nicht dran, dass 2 von diesen 4 genannten gehen könnten. Ja, das halte ich dann doch schon für relativ realistisch.
Ja, stabil. Dann lass mich doch wissen, was deine Bold Prediction für die Magic ist.
Ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen Probleme gehabt, deswegen bin ich einfach ganz stumpf Copy-Paste gegangen aus dem letzten Jahr. Ich bleibe bei meiner Bold Prediction aus dem Jahr 16-17 und sage, dass ein Magic Most Improved Player wird, und da schiele ich natürlich zu einem Aaron Gordon, der ja schon ein bisschen Potenzial für diesen Titel mitbringt. Also, wer da wirklich ein super Kandidat hat in der letzten Saison, ja wegen dieser Probleme, die wir aufgezeigt haben, jetzt auch nicht so die super Statistiken geliefert, und das ist jemand, der wird verdammt viele Minuten spielen, das ist schon mal locked in und hat da das Potenzial, dass er wirklich da diesen statistischen Schritt nach vorne macht, aber auch einfach allgemein von der Storyline, dass er dann Kandidat sein könnte. Ich hoffe natürlich im Herzen auch noch drauf, dass Alfred Payton irgendwie wirklich auch nochmal einen großen Schritt macht, aber da fehlt mir dann schon eigentlich ein bisschen mehr die Fantasie, weil wo soll der Schritt jetzt herkommen? Er hatte eigentlich genug Chancen. Und dann schauen wir mal. Also es wird sehr interessant sein, gerade auch bei Payton, ob sie jetzt wirklich auf ihn bauen, und da muss man ja halt auch dann kritisch auf den Draft einfach nochmal gucken, und da würden viele, wäre da vielleicht auch schon Grund zu sagen, okay, ich gebe halt nicht so eine gute Note, weil du die Option gehabt hättest, zu sagen, okay, Alfred Payton ist für uns jetzt irgendwie ein Trade-Kandidat und wir draften dann halt einen Dennis Schmitz und gucken, ob der vielleicht der Junge sein kann. Naja, es bleibt spannend, und ansonsten hätte ich eine andere Bold Prediction machen können, dann wäre ich vielleicht eher zu einem Nikola Vucevic gegangen. Da bin ich nämlich auch sehr, sehr gespannt. Der ist ja tatsächlich einer aktuell, der überraschend stark enttäuscht bei der Europameisterschaft. Also normalerweise, wir haben da wirklich viele, viele schöne Storylines, auch ein Lauri Markkanen, das wirst du mit Sicherheit verfolgen, der da gerade wirklich brilliert und im Stile eines Porzingis da gerade wirklich auftritt, aber natürlich gegen schwächere Competition, und das ist eigentlich das Ding, was sich als Storyline durchzieht. Alle NBA Big Men, selbst wirklich ein Pau Gasol im hohen Alter, dominieren halt komplett wirklich diese schwächere Competition der nicht ganz so starken Länder, und bei einem Vucevic sieht es tatsächlich anders aus. Der kommt da mit der großen Verantwortung, die er da natürlich für Montenegro hat, kommt da überhaupt nicht zurecht und spielt da bisher ganz schwach, und das weiß ich nicht, ob das vielleicht schon wieder ein schlechtes Zeichen ist. Ansonsten würde ich mir von ihm wünschen, dass er wirklich, wäre dann vielleicht so eine Bullet Prediction, dass er wirklich anfängt, mindestens 3 Dreier pro Spiel zu nehmen. Dass er wirklich da den Brook Lopez Weg nimmt, so ein bisschen aus dem Nichts einfach anfängt, Dreier zu bomben. Weil der Junge hat einen butterweichen, wunderschönen Wurf. Ich nenne ihn mal nicht Sprungwurf, weil das ist es definitiv nicht. Aber das ist ein Mann, da fragt man sich eigentlich, warum hat er das nicht schon längst gemacht? Der hat einen super Midranger, und dass er diesen Wurf vor allen Dingen natürlich auch bei der Größe und der Kraft, die er da aus seinem Handgelenk generieren müsste, dass er da nicht schon längst irgendwie angefangen hat, auch von draußen eine Gefahr zu sein, ist für mich fraglich, und wäre für ihn auch wirklich nochmal einen Weg, den nächsten Schritt zu gehen. Weil der Spielertyp Vucevic, der ein super Mann ist, den du posten lassen kannst und so weiter, ist einfach was bei vielen Teams ausstirbt. Und um sich auch selber wieder interessant zu machen, sollte er einfach jetzt wirklich dringend anfangen, auch Dreier zu schmeißen.
Kann ich absolut nachvollziehen. Also ich habe wenig von der EM gesehen, noch viel weniger von Montenegro. Also warum er sich schwer tut, dass er sich schwer tut, ist an mir vorbeigegangen. Insofern kann ich mich dazu nicht wirklich äußern, was sein Dreier angeht. Haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach drüber gesprochen. Der hat eigentlich absolut weiche Hände, hat den relativ langen Zweier im Tank, spricht wenig dagegen, dass er auch einen soliden Dreier treffen könnte. Und so rein von der Bewegung und vom optischen Skillset fühle ich mich wohler, wenn Vucevic 5, na vielleicht nicht 5, aber 3 Dreier nimmt, als wenn Aaron Gordon sie nimmt. Also da habe ich mehr Vertrauen, dass der dann echt verlässlichen Dreier entwickeln kann als ein Aaron Gordon. Von daher, warum nicht? Man sieht kaum noch Center, die einen guten Jumper haben und das nicht früher oder später machen, sich da raus an Perimeter zu bewegen. Erst recht der Corner 3, der auch nicht wirklich länger ist als ein langer Zweier. Also die Bold Prediction hätte, glaube ich, größere Chancen gehabt als die Most Improved Player. Muss ich dir leider auch tatsächlich sagen, dass sie nicht aufgeht, weil Bobby Portis Most Improved wird.
Oh Gott, das fand ich gestern
das
schon.
Das ist keine offizielle Bold Prediction.
Beziehungsweise heute Morgen, als ich mir den Pod mit den Go-To-Guys Wired, als ich mir den reingezogen hatte und da schon auch von denen so leicht schmunzelnd erwähnt wurde, wie man eigentlich Bobby Portis Fan wird.
Natürlich.
Dass du dich dann
jeder
versuchst zu rechtfertigen.
Jeder hat doch einen irrationalen Sympathie-Guy, oder nicht?
Also ja,
jeder glaube ich, wenn man mal in sich
so
reinhorcht, hat
einen.
Ja, ich kann doch nichts dafür, wo meine Liebe hinfällt. Ich feiere den Typen einfach.
Ja, er hat auch einen schönen OG Bobby Portis, einen schönen Spitznamen. Naja, ich lasse es dir. Und dann sind wir noch nicht durch mit den Orlando Magic, weil jetzt kommt natürlich immer noch das Best-Case-Szenario, das Worst-Case-Szenario und unser letztendlicher Tipp. Und ich lege einfach mal vor und werde da jetzt einfach auch mal leicht provokant was raushaben, was viele nicht nachvollziehen können. Ich finde, dass in einem absoluten Best-Case-Szenario mit einem Aaron Gordon, der auf der Power-Forward-Position brillieren kann, mit dem Rest, der super klappen wird, mit einem Payton, der vielleicht mal ein bisschen besser wird, glaube ich, dass dieser Kader, weil er halt wirklich so ausgeglichen ist und die Magic einfach auch in der letzten Saison, wenn die nicht so eine katastrophale Bank gehabt hätten, hätten die da schon Mitte 30 Wins gehabt. Und dann glaube ich, dass in einem absoluten Best-Case-Szenario die Magic theoretisch, ohne irgendwie Incentive zu tanken, was sie natürlich theoretisch schon haben, dass sie es im Tank hätten, um den 8. Platz im Osten mitzuspielen. Und da sind wir dann in der Range, da muss man dann sie so im Best-Case-Szenario auf 38, vielleicht 39 Wins tippen und das sehe ich persönlich auch. Wenn ich ins Worst-Case-Szenario gehe, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie schlechter sind als in der letzten Saison, weil dazu haben sie sich zu sehr verbessert. Von daher würde ich sagen, mit vielleicht dann am Ende noch so ein bisschen, okay, wir tanken doch und machen so einen halben Ausverkauf, könnte ich mir vorstellen, dass sie wieder bei 29 Wins bleiben. Wenn ich tippen müsste, es ist schwierig, weil ich tippe tendenziell immer zu hoch für ein Team, was bei Rang 12 ist, dann bin ich schon ein bisschen vernünftiger und sage, realistischer Tipp für die Magic sind 34 Siege.
Hoppala, also da müssen wir jetzt aber nochmal ein bisschen ausdiskutieren. Da bin ich kritischer mit den Magic. Weiß ich nicht, ob ich da am Ende recht behalten werde. Best Case, natürlich, es ist der Osten. Sie haben 52 Spiele gegen den Osten. Theoretisch kann das ein vernünftiges Team sein. Und gerade auf den hinteren Playoff-Plätzen, über die du dann sprichst, ist jetzt auch nicht ewig viel an Konkurrenz. Also dann bewegst du dich irgendwo auf Augenhöhe mit, weiß ich nicht, den Detroit Pistons, die da vielleicht mit rumspielen. Warum nicht? Oder mit den Brooklyn Nets. Also wer auch immer dann um Platz 8 mitspielen kann. Das kann ich mir irgendwo in einem Szenario eigentlich vorstellen. Ich bin bei dir, was die These angeht, dass die Magic letztes Jahr theoretisch besser als 29 Wins hätten sein können, wenn sie denn gewollt hätten. Aber, boah, zu sagen, dass sie wirklich 10 Wins mehr als im Vorjahr im Tank haben, in einem Best-Case-Szenario,
so weit
kann ich bei mir nicht gehen. So weit geht's bei mir nicht. Bei mir geht's tatsächlich bis 35, 36 Wins. Mehr kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Lass mich gerne eines Besseren belehren. In einem Worst Case geht's bei mir auch weiter runter als bei dir. Nicht so sehr, weil ich ihnen da sportlich gar nichts zutraue, sondern in einem Worst Case bei mir ist schon ein bisschen mit einfaktoriert, dass es den ein oder anderen Trade gibt und sie da so ein bisschen abbrechen, wenn man so will, und wirklich eher nochmal schauen, im Osten möglichst schlecht zu sein, was auch in diesem Jahr ganz gut funktionieren könnte. Also das ist für mich immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich im Osten, ja, zwei Teams sehe, die wirklich schlecht sein werden, aber dahinter kann es dann schon fast reichen und den Westen eigentlich fast durch die Bank besser sehe, dass du dann vielleicht sogar echt nochmal Chancen auf einen guten Pick hast, dann sind es bei mir hier nichtsdestotrotz 26 Wins. Also die werden nicht ins völlig Bodenlose fallen, dafür sind sie einfach zu gut. Mein Tipp am Ende des Tages, und jetzt müssen wir ein bisschen ausdebattieren, deiner waren 34, meiner ist tatsächlich ein Win mehr als im Vorjahr. Ich bin nur bei 30 Wins für die Magic.
Ja gut, dann gehen wir in die Mitte und sagen 32 Wins, oder? Das ist schon, kann schon hinkommen im Osten, weil gerade da wirklich kann man schon sagen, es ist relativ realistisch und deswegen, es wird alles immer strittig gesehen und wenn wir ein Team an 13 und das andere an 14 nehmen oder so, Mann, da ist theoretisch ein Win zwischen. Also das ist ja erstmal natürlich nicht in Stein gemeißelt und es sind nicht so große Unterschiede. Wir müssen uns halt entscheiden und dann tun wir es. Und ich glaube, dass das hinkommen kann und ich will auch nochmal ganz klar betonen, weil viele den Vergleich zu Teams im Westen ziehen werden. Natürlich würden die Magic im Westen nicht theoretisch irgendwie 38 Wins im Tank haben. Das muss man einfach dazu sagen. Es ist einfach ein verdammt großer Unterschied, ob du 52 Spiele gegen den Osten oder gegen den Westen machst. Deswegen sind die Magic ein schlechteres Team definitiv als Teams im Westen, die wir vielleicht in einer ähnlichen Win-Range sehen. Aber es ist nun mal so, sie sind halt im Osten und der ist nun mal von, sagen wir mal, mindestens Position 9 bis 15 einfach nicht gut. Und auch die hinteren Playoff-Plätze sind jetzt auch nicht so stark besetzt, dass es Teams sind, gegen die du auf keinen Fall gewinnen wirst.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist eh die große Überschrift für all das, was wir jetzt insbesondere bei den ersten Teams, die wir hier in unseren Previews haben. Wir haben es ja immer wieder dazu gesagt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wenn man die Diskussion, nachdem wir eine Folge, einen Platz veröffentlicht, ein bisschen verfolgt, man muss es nochmal wieder dazu sagen, wir reden hier über Unterschiede auf kleinstem Niveau. Ein, zwei Wins, die diese Teams auseinanderhalten. Also nur weil wir die Magic an 12 haben, an 13 haben, sorry, heißt das nicht, dass die jetzt unfassbar viel besser sein werden
an 12 als
die
Knicks
oder die Teams, die wir dahinter haben. An 12, du hast recht. Werden die nicht so wahnsinnig viel besser sein als die Teams dahinter. Also wir reden hier immer noch über Abstände von wenigen Wins, die jederzeit passieren können, in einem Szenario, wo bei all diesen Teams, die bisher dran waren, jederzeit die Gefahr in Anführungsstrichen im Raum steht, dass sie einfach leinenlos abbrechen, möglichst viel verlieren, so wie es halt Teams in den letzten Jahren immer wieder gemacht haben. Also das muss man einfach als große Klammer davor sehen. Natürlich kann das komplett querbeet gehen, wenn ein Team wirklich ein bisschen abbricht und Full-Tank-Mode fährt und ein anderes nicht. Dann können die Teams zwar auf dem Papier ähnlich gut sein, so wie wir sie jetzt hier einranken, dann können da trotzdem auf einmal 5, 6, 7, 8 Wins dazwischen liegen. Das ist halt der Gang der Dinge bei den miesen Teams.
Wo hatten wir denn die Knicks eigentlich von den Wins her? Worauf hatten wir uns geeinigt letztendlich?
Kleine Sekunde, kann ich nachgucken. Die Knicks haben wir am Ende einsortiert bei 28.
Das finde ich aber auch okay, weil tatsächlich viele werden ja jetzt sagen, boah, da sind jetzt 4 Wins zwischen. Aber rechnet euch bitte nur einfach mal, also Melo hatten wir ja eh ausgeklammert, aber rechnet euch mal Porzingis raus. Und vergleicht dann bitte die Magic mit den Knicks. Dann sind für mich die Magic wirklich das deutlich bessere Team, spätestens wenn wir auf die Bank gucken. Und ich glaube persönlich einfach nicht, obwohl wir beide Porzingis natürlich eine große Saison wirklich prognostizieren, dass er alleine da jetzt so einen krassen Unterschied machen kann, dass er da wirklich die Knicks da hochpropellert. Aber wir werden es alle sehen, mal gucken.
Bin ich dabei. Also ich glaube, auch je öfter oder je länger ich mir das angucke, das kann man auf jeden Fall verargumentieren, warum die Magic etwas besser sein werden als die Knicks und warum die Magic, und da würde ich, ja, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber dass die Magic auf dem Papier, und da muss ich dann doch mal einen deutlichen Punkt setzen, ein erheblich besseres Team auf dem Papier sind als die Bulls und die Hawks, dabei
ja,
bleibe ich.
Da kriege ich mich
auch nicht von weg. Ob dann die Wins am Ende wirklich so weit auseinander sind, hängt, wie gesagt, davon ab, wer dann als erstes den Stecker zieht. Aber reines Rostermaterial ist für mich ein deutlicher Unterschied zwischen den Bulls, den Hawks und tatsächlich auch dem Rest im Osten. Also die sind da einfach klar abgeschlagen für mich.
Ja, das ist so. Und dann natürlich am Ende wird es wieder ein Tanking-Wettbewerb. Klar, wenn die Magic, wie gesagt, Ausverkauf machen und am Ende härter tanken als der Rest, dann kann sich das wieder enger beieinander schieben. Aber wie gesagt, also das soll mir mal einer verargumentieren, wie die Hawks oder auch die Bulls tatsächlich vom Kader besser sein sollen als die Magic. Also da ist für mich dann wirklich ein deutlicher Unterschied.
Na sauber, dann sind wir uns da einig und schwingen rüber in den Westen.
Erstmal machen wir eine Pinkelpause.
Wir machen eine Pinkelpause,
natürlich. Das war auch schon in den letzten Tagen ein witziges Thema, weil tatsächlich, ich musste auch eine Pinkelpause bei meinem Auftritt bei den Go-To-Guys anfordern und du hast es auch wirklich gerade so nur geschafft, dich nicht einzunässen während der Episode.
Auf der letzten Rille.
Ja, da haben die GTG-Jungs herzlich drüber geschmunzelt, über unsere Konfirmandenblase, dass wir es tatsächlich fast nie schaffen, eine Episode ohne Pinkelpause durchzustehen. Von daher, gönnen wir uns jetzt mal kurz die Pause, ja, atmen einmal kurz tief durch und dann sehen wir uns gleich wieder bei Platz 12 im Westen.
Stabilität. Scheiße. Shoutout natürlich an dieser Stelle mal wieder an den guten Krugo, von dem auch dieser Track bzw. Part eines Tracks aus seinem letzten Album sozusagen ist. Das neue ist unterwegs. Also, oder ist es schon raus? Oh Gott, jetzt habe ich mich hier richtig in die Nesseln gesetzt. Himmel hilf.
Hättest du mal nichts gesagt,
ja. Das ist natürlich jetzt trist. Hätte ich mal nichts gesagt. Shoutout an Krugo auf jeden Fall. Checkt das aus. Wir sind zurück aus der Pinkelpause. 1,5 Kilo leichter. Ich habe eben schon angefangen, es anzuteasern. Wir gehen rüber in den Westen. Auch da Team an Rang Nummer 12 hat wahnsinnige Bauchschmerzen bei mir verursacht, bei dir glaube ich auch. Tut mir immer noch massiv weh und ich fühle mich auch aktuell einfach unwohl. Ich habe gerade körperliches Unwohlgefühl. Gibt's das Wort? Gibt's nicht. Körperliches Unwohlsein, wenn wir dieses Team jetzt hier einranken, wo wir es einranken. Aber es gibt da gute Gründe für, die wir gleich auseinanderdividieren werden. Du darfst mal wieder deinen Applaus cueen. Ich mache wieder eine kurze Pause. An Nummer 12 sind es die Dallas Mavericks geworden. Das wird jetzt den einen oder anderen wahrscheinlich schockieren, den einen oder anderen auch nicht, denn das ist im Prinzip wahrscheinlich ungefähr das, was man von den Mavs erwarten kann. Hatten eine Offseason, die, ich würde mal sagen, unter der großen Überschrift Kontinuität geprägt war, sprich, es ist nicht wahnsinnig viel passiert, sondern die Mavs bleiben fast das gleiche Team wie im letzten Jahr, mit einer großen Ausnahme, die über den Draft gekommen ist, wo wir gleich drauf kommen. Ansonsten auf der Abgangsseite nichts wirklich Wichtiges. Darren Williams, Andrew Bogut schon im Laufe der letzten Saison gegangen. Insofern muss man die da so ein bisschen rausrechnen. Kontinuität im Front Office auf der Coaching-Position, da gibt's überall natürlich nichts Neues. Per Trade haben sie sich Josh McRoberts aus Miami gesichert. Da werden wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, welche Rolle man von dem dann erwarten kann. Ich bin Fan. Ist, glaube ich, vor allem im Fantasy-Basketball ein absolut beliebter Pickup während der Saison, den jeder irgendwann mal im Team hatte. Also das ist für mich so eine ganz interessante Personalie. Dirk Nowitzki hat seinen Vertrag mal wieder neu unterschrieben. 2 Jahre, 10 Millionen sind es in diesem Jahr geworden. 2. Jahr ist eine Team-Option, also er bleibt erstmal dabei. Es ist mal wieder so ein Freundschaftsdeal, wie auch immer man es betiteln will. Ich glaube, jeder von uns kennt die Berichte, die da immer hin und her gehen zwischen Cuban und Dirk Nowitzki, die irgendwie wahrscheinlich per WhatsApp innerhalb von 2 Minuten ihre Vertragsverhandlungen machen, wo Nowitzki mehr oder weniger sinngemäß sagt, pass auf, ich will noch weiterspielen, mach du mal deine Verträge und wenn am Ende noch 3,80 Mark über sind, dann nehme ich die und wenn es noch 20,80 Mark sind, nehme ich die auch. Und Mark Cuban macht das genau so, schaut, dass sie flexibel sind und wenn am Ende 25 Millionen über sind, so wie im letzten Jahr, dann kriegt er die halt mal für ein Jahr, weil er sie verdient hat. In diesem Jahr sind es jetzt eben dann mehr oder weniger 5 Millionen. Also mal wieder Discount, damit die Mavs weiterhin ein Team sein können, was vernünftig ist. Dafür haben sie gerade beim Draft ein bisschen was getan und da will ich eigentlich als erstes drüber reden. Wir haben ihn immer wieder angesprochen, Dennis Schmitz Junior an 9 haben sie ihn geholt. Es war vor der Draft im Prinzip klar, dass sie einen Point Guard ziehen werden, je nachdem, wer da noch da ist. Lange sah es eigentlich so aus, als würde es wahrscheinlich Frank werden, der dann am Ende bei den Knicks gelandet ist. Insofern Dennis Smith Jr. noch verfügbar gewesen an 9. Wenn man sich die Summer League anguckt und den Berichten ein bisschen Glauben schenkt, ein absoluter Stil, wenn man so will, wenn man das für einen Top-10-Pick irgendwie sagen kann, der scheint jetzt erstmal die Lösung auf der 1 für die nächsten Jahre zu sein. In der Summer League 17 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists. Was man von dem erwarten kann, ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Überragende Athletik, super schnell, ein guter Finisher, ein guter Drive. Also die Vergleiche, auch wenn man da vorsichtig sein soll, vom reinen Skillset zu einem Westbrook, sind relativ offensichtlich. So ein kleiner Mini-Westbrook. Wenn du vernünftige Shooter um ihn rum hast, dann kann das schon gut funktionieren. Er selber kann auch vernünftig shooten. Ist mittlerweile bei NBA.com, glaube ich, sogar Favorit für Rookie of the Year. Kann man ein Fragezeichen hintermachen, aber ist mit Sicherheit jemand, der da eine große, große Rolle einnehmen wird bei den Mavs. Und Rick Carlisle, der eigentlich jemand ist, der Veterans mag, nicht so sehr auf die ganz jungen Leute geht in den letzten Jahren, hat ihn als Instant Impact Guy bezeichnet, sprich für die im Englisch nicht so firmen, jemand, der sofortigen, guten, positiven Einfluss in dieser Liga haben wird, was nicht jeder Rookie von sich sagen kann. Also ist wahrscheinlich Stand heute ein kleiner Homerun für die Mavs. Gleich reden wir noch über Nerlens Noel, das ist auch so eine Storyline für sich. Aber im Prinzip eine Offseason, die Preview auf die Note wahrscheinlich relativ gut ausfallen wird bei dir, nehme ich an.
Ja, das kann man so sagen. Natürlich vor allem, weil der Draft, also ja, Homerun, Slam Dunk, man kann es nennen, wie man will, aber das passt wirklich absolut. Wir hatten uns das von Anfang an erhofft, als wir mit Tobi auch in der Draft-Episode gesprochen hatten. War natürlich schon immer so, wenn wirklich an 9. Und das war ja eigentlich schon so ein bisschen das Drama im Vorfeld, dass die Mavs es wirklich verpasst hatten, sich einfach besser zu positionieren für den Draft. Und am Ende haben sie es eigentlich genau richtig gemacht, weil sie dann sogar an 9 theoretisch echt ihren Wunschkandidaten bekommen haben. Und da wird es natürlich spannend, weil er jetzt neben Lonzo Ball wirklich natürlich der zweite Rookie Point Guard ist, der direkt eine große Rolle spielen wird und dementsprechend natürlich auch für mich, also in meinen Büchern ist er die Nummer 2, was die Favoriten angeht für Rookie of the Year, aber da sollte man drauf hoffen und hoffentlich werden wir nicht enttäuscht, aber ich denke mal, das ist eine recht solide Nummer, dass es natürlich Ups and Downs geben wird, aber dass der Junge dann wirklich, ja, hoffentlich das neue Gesicht werden kann der Mavs.
Ja, sehr stabil. Über Nerlens Noel müssen wir natürlich auch nochmal sprechen. Das Thema hatten wir vor 3-4 Podcasts schon mal. War so ein bisschen eine relativ lange Hängepartie. Eigentlich haben alle damit gerechnet, dass er jetzt einen langfristigen, gut dotierten Vertrag unterschreiben wird. Der Max stand mal im Raum, dann anscheinend auch wieder doch nicht im Raum. Aber in jedem Fall war eigentlich klar, nachdem sie sich den per Trade gesichert haben, dass der zu 100% eine langfristige Lösung bei den Mavs sein wird auf der 5. Jetzt sind da zumindest mal ein, zwei Fragezeichen dahinter. Was man so hört aus dem Mavericks-Lager, hat er mehr oder weniger am 1. Juli, zumindest direkt Anfang Juli, einen Vertrag über 70 Millionen über 4 Jahre angeboten bekommen, den abgelehnt. Er selber sagt, dieses Offer gab es nie. Andersrum sagen die Mavs, dass er dann wiederum einen Max-Vertrag gefordert hätte. Auch da gibt's ein bisschen verschiedene Berichte. Ich würde mal sagen, ich habe mich da relativ lange eingelesen und viel versucht zu filtern und ein bisschen zu schauen, wo es herkommt. Es spricht für mich sehr, sehr viel dafür, dass es diesen Vertrag mindestens mal gab. Er ihn nicht angenommen hat, weil er gerne mehr gehabt hätte und der Vertrag dann vom Tisch genommen wurde, als er den Max-Deal gefordert hat. Wie auch immer es genau war, am Ende des Tages hat er keinen langfristigen Vertrag unterschrieben, hat seinen Agenten gewechselt, ist jetzt bei Rich Paul unterwegs, der Agent von LeBron James, hat die Qualifying Offer angenommen, die über 4,1 Millionen geht, wird also im nächsten Sommer unrestricted Free Agent, kann nochmal den Markt testen. Und es ist so ein bisschen ein Fragezeichen, ob der wirklich ein langfristiger Plan oder Teil der Mavs dann sein wird. Ich hoffe es weiterhin, ich glaube es auch weiterhin, aber es ist zumindest die Tür ein bisschen geöffnet worden, dass der dann doch sich woanders hin bewegt. Es gibt nicht ewig viele Teams, die besonders viel Capspace haben. Nächsten Sommer habe ich vorhin schon mal gesagt, also der Markt wird nicht allzu groß sein. Die Mavs werden wahrscheinlich viel tun, ihn zu halten. Bin ich gespannt, wie diese Personalie am Ende des Tages ausgeht. Ich hoffe und bin da wahrscheinlich, bist du da mit mir einer Meinung, dass der langfristig bei den Mavs bleibt.
Ja, da habe ich doch inzwischen Zweifel und das ist auch der Grund, warum ich, also der einzige große Negativpunkt, den ich in der Offseason sehe, der Mavs, ich habe in einer anderen Episode gesagt, dass ich den Mavs eigentlich keinen großen Vorwurf mache, weil der Markt einfach nicht so richtig da war für Noel, aber da habe ich jetzt doch mal wieder einen kleinen 90 gemacht und sehe es inzwischen dann doch kritischer, also, weil für mich es einfach wirklich relativ realistisch ist, dass Nerlens Noel so eine gute Saison spielen wird, dass er am Ende des Tages halt wirklich das, was er ungefähr wollte, so um und bei 20 Millionen, dass du das dann zahlen werden, also du musst es dann zahlen, wenn du ihn behalten willst. Und dann ist dann die große Frage, warum gehen die Mavs das Risiko ein, dass er einfach gehen könnte und haben das nicht einfach vorher geklärt. Also es gab viele Berichte, ich habe da auch nochmal was gelesen, fand ich ganz interessant, da wurde seine Mutter interviewt, die gesagt hat, und der sollte man ja eigentlich glauben, dass Nerlens so um und bei 22 Millionen pro Jahr gefordert hat, aber hätten sie den Kompromiss gesagt und 20 Millionen pro Jahr, dann hätte er das angenommen. Das hat er scheinbar seiner Mutter gesagt. Nerlens hat dabei auch betont, ja, ich will eigentlich bei den Mavs bleiben, weil die lieben mich hier und ich lieb's da auch. Und von daher wäre das eigentlich eine runde Geschichte gewesen und wäre für mich auch kein Fehler gewesen. Also da sage ich im Nachhinein, hätte ich mich eigentlich mehr drüber gefreut und hätte es besser gefunden, wenn sie ihm tatsächlich dieses Angebot auf den Tisch gelegt hätten. Klar, hätte man dann kritisch sehen können, weil einfach keine Konkurrenz da war, aber ich weiß einfach nicht, wie man es dann bewerten soll, wenn er dann vielleicht weg ist. Das wäre für mich ein Riesenfehler, weil ich glaube, dass Nerlens Noel gebraucht ist in Dallas und es wird schwer, einen gleichwertigen Ersatz zu finden.
Vor allem als Dallas Mavericks Free Agency Destination Nummer, weiß ich auch nicht was. Das hat die letzten Jahre nicht funktioniert und es steht jetzt nicht unbedingt in den Sternen oder es steht sehr in den Sternen, ob das in den nächsten Jahren besser funktionieren wird. Wenn das tatsächlich stimmt, dass er für 4 Jahre 80 zu bekommen gewesen wäre und sie ihm 4 Jahre 70 geboten haben und da irgendwie nicht in der Lage waren, sich zu einigen, dann muss man das kritisch sehen. Dann kannst du mir nicht erzählen, dass die 10 Millionen über 4 Jahre da einen Riesenunterschied machen. Ist ein bisschen schwer, da wirklich den Finger drauf zu legen, was stimmt nicht, wer hat da seine Agenda im Hintergrund. In jedem Fall möchte er mit Rich Paul den Markt testen im nächsten Jahr. Man darf gespannt sein. Also ich glaube auch, dass er eine gute Saison da spielen wird. Für mich passt er überragend rein in das Konstrukt der Mavs. Da kommen wir dann gleich drauf, wenn wir über das Roster und die Identität, den Charakter dieses Teams reden werden. Will aber deine Meinung noch zu Josh McRoberts. Wie gesagt, den haben sie aus Miami per Trade geholt, haben AJ Hammonds abgegeben, den Second-Round-Pick von 2016, haben dafür McRoberts bekommen und tatsächlich einen Second-Rounder im Jahre 2023. Also langfristige Planung können sie, die Mavs, und ein bisschen Cash, wo nicht ganz klar ist, wie viel es am Ende wirklich
5,1 Millionen sollen es gewesen sein.
ist doch klar. Oha, das ist mehr, als ich erwartet habe. Ja. Aber wie auch immer, es ist ein interessanter Move für mich. Ich liebe Josh McRoberts. Wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist tatsächlich so ein bisschen das Thema Lockjam auf der Position. Du hast da natürlich einen Nowitzki, über den wir nicht sprechen müssen, wo aber auch nicht ganz klar ist, wie lange er wirklich fit sein wird und wie dann die Minuten aussehen. Aber du wirst viel Harrison Barnes weiterhin auf der 4 sehen, nehme ich mal an. Es sei denn, sie schieben den jetzt wirklich eher wieder zurück auf die 3. Du hast einen Dwight Powell, der eigentlich seine Minuten braucht. Also da sind schon ein paar Jungs, dass es für McRoberts ein bisschen dünn werden könnte mit Minuten. Es sei denn, du schmeißt den dann wieder auf die 5 oder Nowitzki auf die 5. Ein bisschen was wird schon abfallen für McRoberts. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass er da minimal verschenkt sein könnte, weil ich den Kerl einfach mit Minuten sehen will. Das ist einfach echt ein guter Basketballer. Hat eine Verletzungshistorie wie wenig andere. Also das ist immer so ein bisschen das Problem bei ihm gewesen, dass er nie wirklich lange fit bleiben konnte. Für mich geiler Basketballer. Niemand, der dich auf einmal zu einem Contender hieft, aber jemand, der wirklich weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Wie siehst du McRoberts und seine Rolle?
Ja, ich sehe ihn ähnlich gut, aber da ist schon viel Nostalgie bei. Also das ist schon echt lange her, dass McRoberts vernünftigen Basketball gespielt hat. Liegt natürlich an der Verletzungshistorie, aber theoretisch hast du völlig recht. Das ist ein richtig geiler Typ, das ist ein Playmaker von der 4. Ja, Stretch ist er schon auch, wobei er definitiv kein Sharpshooter ist, aber was mir vor allen Dingen bei ihm gefällt, und da könnt ihr euch mal ein paar Highlights bei YouTube angucken, abgesehen davon, dass er damals echt ein Athlet war, also unterschätzt athletisch, hat er immer wieder krasse Dunks rausgehauen, mal wieder über einen rübergestopft, aber vor allen Dingen halt feine Pässchen gespielt. Und dementsprechend fände ich ihn eigentlich auch sehr interessant, so als Alternative zu einem Dwight Powell, der da doch wirklich eher eindimensional ist, so ein bisschen eher so der Stumpfi unter den Basketballern, viel von seiner Athletik lebt, auch ein guter Mann ist, aber halt natürlich nicht diese Dimension dir liefern kann, die McRoberts dir geben kann. Also ich zweifle dran, dass er wirklich eine große Rolle spielen wird. Ich glaube, da ging es dann doch eher darum, ja komm, den Deal, wir kriegen hier echt viel Kohle für ihn, verlieren eigentlich nichts, das machen wir jetzt einfach mal. Wenn er ein paar Minuten spielen sollte, dann freue ich mich drüber, aber ich erwarte nichts erstmal.
Also ich bin kurz davor, mir ein Jersey zu kaufen. Soweit ist
ja, ich auch. Ich mag den echt gerne.
Ja, sauber. Dann sind wir mal gespannt, was wir von ihm erwarten können. Ich glaube, dass der jetzt wahrscheinlich keine tragende Rolle in diesem Roster einnehmen wird. Das ist kein großes Geheimnis. Off-Season-Note haben wir noch nicht thematisiert, beziehungsweise noch nicht uns wirklich festgelegt. Ich habe mich auch immer noch nicht festgelegt. Vielleicht kannst du mich da in die eine oder andere Richtung drücken. Bei mir schwankt es hier zwischen 1- und 2+. Dass ich sie grundsätzlich sehr, sehr positiv sehe, ist, glaube ich, klar. Der Nowitzki-Deal ist ein Homerun. Der Draft ist, Stand heute, ein Homerun. Die sind besser geworden als im Vorjahr, haben für mich wenig bis gar nichts falsch gemacht in dieser Off-Season. Einziger Wermutstropfen ist so ein bisschen das Thema, dass man Noel nicht langfristig binden konnte, wo man so ein kleines Minus ranhakt. Bei mir reicht es tendenziell wahrscheinlich trotzdem für eine 1- und ich mache das Minus nicht so groß, dass es für eine 2+ nur noch reicht. Ich weiß nicht, steht bei dir nur eine 1 vorne, bis es eine 2+, wahrscheinlich ist es eine ähnliche Größenordnung.
Es ist keine 1 vorne, dafür bin ich dann doch zu kritisch im Nachhinein, was Noel angeht. Es ist aber doch eine 2+, weil Draft sensationell dafür, dass sie nur an 9 gepickt haben. Es ist halt so ein bisschen unstimmig, weil du bringst Nowitzki dazu, was natürlich großartig ist und einfach in seinen überragenden Charakter reinpasst, dass er diesen heftigen Paycut nimmt. Im Nachhinein hat es nicht wirklich Sinn gemacht, hätten sie ein bisschen mehr zahlen können, weil sie ja den Capspace, den sie dadurch gewonnen haben, gar nicht gebraucht haben im Prinzip. Und das ist für mich so ein kleines bisschen unstimmig. Also ich hätte mir, wie gesagt, gewünscht, dass da einfach ein bisschen mehr All-In gehen mit einem Noel und dann wäre es für mich eine 1 gewesen, trotz vielleicht 20 Millionen pro Jahr. So ist es für mich eine 2+.
Stabil, kann ich nachvollziehen. Dann lass uns aufs Roster gucken und besprechen, was man von diesem Team erwarten kann, was das für eine Identität, für einen Charakter sein wird. Wir haben, glaube ich, insbesondere im Rahmen des Noel-Deals immer wieder darüber geredet, dass das ein sehr, sehr junges Team, was heißt jung, aber schon ein tendenziell junges Team, ein schnelles Team, ein athletisches Team sein kann, sein sollte. Jetzt kommt mit Dennis Smith Jr. der Prototyp für genau so einen Spielstil dazu. Der Einzige, der da ein bisschen abfällt, ist ein Dirk Nowitzki, der jetzt nicht mehr das Athletikmonster ist und es nie wirklich war. Aber du hast mit einem Barnes, mit einem Noel, mit einem Smith, mit wer auch immer auf der 2 dann rumläuft, da werden wir wieder sehr, sehr kreative Three-Guard-Line-Ups sehen von Rick Carlisle. Erstmal wird Wes Matthews starten. Dann hast du ein Team, was wirklich Up-and-Down-Basketball spielen kann, was eine ganze Reihe Shooter hat. Da komme ich nachher nochmal drauf. In meiner Bold-Prediction, glaube ich, habe ich es eingebaut. Ist ein Team, was bei mir nicht nur, weil es die Mavs sind und weil es Nowitzki ist, sondern auch einfach von der reinen Zusammenstellung super viel Fantasie weckt. Sie sind ziemlich tief, finde ich, so sneaky tief, zumindest auf ein paar Positionen. Haben da ein paar Jungs, wo ich mir mit viel Fantasie Dark Horse Six Man of the Year vorstellen kann. Also wirklich von der Bank ein paar Jungs, die da einen Impact bringen können. Und einfach ein rundes Team, was natürlich auch ein bisschen damit steht und fällt, wie gut Dennis Smith Jr. wirklich direkt instant in der Liga ankommt. Aber das wird schön anzusehen sein, glaube ich. Das wird im weitesten Sinne spektakulärer, schneller Basketball, prognostiziere ich einfach mal so, mit vielen Shootern. Ich freue mich wahnsinnig auf die Mavs. Wofür es dann reicht, muss man mal schauen. Letztes Jahr waren es 33 Wins. Ich glaube, dass sie theoretisch besser sind als im letzten Jahr. Wir reden trotzdem über den Westen und immer noch über ein Team mit einem Rookie-Point Guard, so viel Fantasie, der weckt. Die gewinnen halt auch nicht endlos viele Spiele, erst recht nicht im Westen, der wirklich stacked ist mit guten Teams. Also muss man auch so ein bisschen auf die Euphoriebremse treten. Aber vermutlich ein Team, was mal wieder ein ordentlich hohes Best-Case-Szenario hat und auch ein Worst-Case, der dann nicht so ewig gut aussieht. Ist das für dich auch so ein Team, wo man sich viel vorstellen kann in beide Richtungen?
Ja, absolut, weil wir haben uns ja schon geeinigt und das ist ja auch das große Problem bei unserer Prediction jetzt gerade. Die Mavs haben ja in der letzten Saison 33 Wins immerhin geholt und das ja in einer katastrophalen Saison, was Verletzungen angeht, was wirklich Probleme angeht. Die Mavs hatten verdammt viel Pech, also auch da kann man den Case machen. Die Mavs hätten in der letzten Saison 37, 38 Wins holen können, wenn es besser gelaufen wäre. Und wir haben eigentlich beide gesagt, dass wir die Mavs eher einen Tick verbessert sehen im Vergleich zur letzten Saison. So haben wir sie doch nur an 12. Aber die große Frage ist halt, wie weit ich einen Rookie-Point Guard jetzt wirklich tragen kann. Und da sehe ich einfach im direkten Vergleich zu den anderen Teams, die da jetzt davor sind, ohne zu viel zu spoilern, wenn wir jetzt da an Portland denken, an Memphis denken oder auch an die Pelicans, sehe ich die Mavs da vielleicht dann doch ein kleines bisschen unterlegen. Was natürlich spannend wird, ist die Frage mit Dirk Nowitzki. Der ist auch mein Player to Watch, da komme ich gleich drauf. Aber das ist ja natürlich das Interessante. An sich hast du es eben gesagt, die Mavs wären ein geiles Transition-Team. Das hat auch Nowitzki gesagt. Wenn ich mal so paraphrasiere, meinte er wirklich so, boah, wir werden echt schön Transition-Basketball spielen können, zumindest wenn ich dann auf der Bank bin. Und das ist halt das große Thema. Wie würde die Rotation aussehen? Wir wissen beide, dass Nowitzki starten wird, dass er auch Starter weiterbleiben wird. Das sehe ich persönlich sportlich nicht als optimale Lösung, aber er wird dann halt wieder so ein Fake-Starter sein. Er wird anfangen, wird früh rausgehen und wird auch einen Großteil seiner Minuten dann mit den Bank-Lineups spielen, dass Rick Carlisle dann wirklich dann Dennis Schmitz nutzen kann, dann mit einem Barnes zusammen, mit einem Noel zusammen, und dass sie dann wirklich so echt ein Lineup bringen, was in der Transition einfach echt sehr, sehr gefährlich sein könnte. Von daher wird es was das angeht spannend, aber mir gefällt es in erster Linie auch, dass sollten die Mavs gesund bleiben, und da steht ein großes Fragezeichen hinter, dass sie echt auch sehr ausgeglichen sind. Also die haben schon wirklich Potenzial, da werden wir später drauf kommen. Die sind ein Dark Horse, sie sind wieder ein Dark Horse im Westen für mich.
Wie immer, weil sie einfach auch ein Team sind, was das Tanking nicht hundertprozentig verstanden hat. Im letzten Jahr haben sie es gemacht, irgendwann, aber hast du vorhin auch schon mal angedeutet, eigentlich zu spät, ein bisschen halbherzig. Sie haben dann wirklich Glück gehabt, dass an 9 noch so ein Impact-Guy da war. Das hätte auch deutlich anders laufen können, weil sie eigentlich mal wieder zu lange so ein bisschen auf dem wir sneaken uns noch in die Playoffs und gehen erste Runde rauszug geblieben sind, den man verstehen kann, den man, wenn man die Mavs-Historie kennt, absolut verstehen kann, wenn man ein bisschen aus Ferndiagnose die Charaktere von einem Nowitzki, von einem Carlisle und von einem Mark Cuban kennt, kann man nachvollziehen, dass die sich sehr, sehr schwer damit tun, zu sagen, wir ziehen jetzt den Stecker und schauen mal, dass wir möglichst viel verlieren. Das ist einfach nicht deren DNA. Ich bin gespannt, wie sie es dieses Jahr handhaben. Wahrscheinlich wird das wieder so ein In-Between-Ding. Finde ich aber auch nicht verkehrt, weil ich glaube, die Mavs haben einfach intrinsisches Talent, was du entwickeln kannst, wo du nicht zwingend jetzt noch den mega überragenden Draftpick brauchst, den du sowieso nicht bekommst, weil du dafür zu gut bist. Und ob du dir jetzt nochmal den 7., 8. Pick im nächstjährigen Draft sicherst oder nicht, macht für mich für den Outlook der Mavs nicht den riesen Unterschied. Die haben mit Smith Jr., mit einem Noel, Stand heute zumindest, mit einem Harrison Barnes genügend junge Leute, auf die du bauen kannst. Also hoffe ich mir, dass sie dieses Jahr wirklich das machen, was sie letztes Jahr lange gemacht haben, versuchen so gut wie möglich zu sein und schauen, wie lange es reicht. Gerade was die Lineups angeht, glaube ich, werden wir super interessante Sachen sehen. Bei Nowitzki bin ich bei dir, der wird anfangen auf der 4. Das Starting Lineup ist ganz klar. Smith auf der 1, Matthews auf der 2, Barnes auf der 3, Nowitzki auf der 4, Noel auf der 5, so werden sie anfangen. Aber dann werden sie gerade mit den Seth Currys, Farrells, Barreas, Devin Harrises dieser Welt wirklich ein bisschen rumspielen, werden da mal wieder kreativ sein, was die Lineups angeht. Und ich habe mir insbesondere ein Lineup rausgepickt, wo ich mich massiv drauf freue. Und das ist ganz klassisch mit Smith Jr. auf der 1, mit einem Seth Curry, der eine super letzte Saison gespielt hat, auf der 2, einem Wes Matthews auf der 3, einem Barnes auf der 4 und einem Nowitzki dazu auf der 5. Da habe ich massiven Bock drauf. Dann wirklich Line los für Smith Jr. Lass ihn Westbrook-mäßig beasten. Lass ihn seine sehr, sehr guten Drives initiieren. Und dann Pick Your Poison, stehen draußen halt 4 sehr, sehr gute Shooter. Bei Barnes kann man Fragezeichen hintermachen, ob er ein wahnsinnig guter Shooter ist, aber alles 4 Jungs, die du definitiv respektieren musst, von fast jeder Stelle auf dem Court, habe ich extrem Bock drauf. Glaube ich, werden wir viel sehen und ist für mich so ein Dark Horse-Liner, wo ich mich massiv drauf freue, einfach Line los für diesen Rookie-Point Guard. Lass ihn machen, lass ihn Fehler machen, das ist der richtige Weg für mich. und dann schauen wir mal, wie weit es geht.
Ja, und dann brachiale Offensive, ballern mit Nowitzki auf der 5, das ist schon nicht schlecht. Und auch defensiv, das ist ja das Spannende bei Nowitzki, man denkt sich so, oh, du kannst doch Nowitzki auf der 5 defensiv nicht bringen. Aber tatsächlich ist das ja Stand jetzt eher so seine bessere Position. Das Ding ist ja, solange sich Nowitzki nicht mehr bewegen muss, ist er tatsächlich, ich würde sogar sagen, ein guter Verteidiger. Da macht er einfach viel über seinen IQ, da ist er extrem clever, dann haut er mal immer wieder aufs Bällchen oder auf die Händchen und macht da viel richtig. Wo er einfach inzwischen völlig verloren ist, wegen der nicht mehr vorhandenen Athletik, ist natürlich außen am Perimeter. Deswegen wird das auch spannend. Deswegen ist er für mich auch mein Player to watch und dann hole ich einfach mal direkt aus. Was man nicht vergessen darf und was leider auch ein bisschen tragisch war in der letzten Saison, natürlich vor allen Dingen wegen der ganzen Verletzung, Dirk Nowitzki hat wirklich zum ersten Mal eine richtig schlechte Saison gespielt. Also wirklich schlecht. Es war statistisch ein massiver Drop-off. Da hatte er 15, 16 noch 18,3 Punkte pro Spiel. So waren es jetzt noch 14,2. Aber vor allen Dingen die Quoten. Also erstmal 14,2 abgesehen von der Rookie-Saison, der schlecht Wert eine Karriere von Nowitzki, was die Field-Goal-Quote anging, 43,7%, das ist schon verdammt wenig für einen Typ Nowitzki, auch der schlechteste Wert seit der Rookie-Saison, wobei der Dreier noch einigermaßen stabil war bei 38%. Und was einfach inzwischen wirklich völlig rausfadet bei ihm, sind Aktionen am Korb. Also da hatte er zumindest in den letzten zwei Saisons, auch wenn das Volumen nicht mehr so hoch war, hat er da immer noch mit über 70% am Rim gefinisht, weil er einfach ein unfassbar cleverer Spielertyp ist und da mit seinen kleinen Fakes und einfach seinem Touch immer noch viel richtig gemacht hat. Das ist jetzt auch langsam gegangen, 16, 17, weil es einfach noch ein bisschen schlimmer war körperlich, hat er da nur noch 57% am Rim gefinished und insgesamt waren 6% seiner Shots wirklich nur noch Würfe am Rim. Dann ist er natürlich abhängig davon von seinem Midranger, der immer noch das größte Element ist und dann natürlich den Dreier, den er da nimmt, aber da ist jetzt wirklich die große Frage, wie es da weitergeht. Kann Nowitzki wirklich nochmal eine effiziente Saison spielen? Und ich bin jetzt einfach mal wieder der Positive und sage, ja, das kann er. Also das wird auch ein Teil meiner Bold Prediction später sein, aber ich hoffe einfach drauf, dass er wirklich gesund bleibt einigermaßen und dass wirklich sein Wurf einfach bei ihm bleibt und er da effizient werden kann, weil wenn nicht, und das haben wir in der letzten Saison schon angedeutet bekommen über Phasen, dann ist das doch inzwischen relativ dramatisch. Also das war wirklich bitter, das war ja auch ein Teil, Nowitzki wurde da immer wieder in Schutz genommen, vor allen Dingen am Anfang auch völlig zu Recht, das hat er auch verdient und dann war so ein bisschen der Buhmann ein Andrew Bogut, wobei natürlich großer Teil, warum das so ein Drama war, auch Dirk Nowitzki war, warum das Bogut-Nowitzki-Pairing nicht geklappt hat. Aber deswegen ist er für mich wirklich mit Abstand der Player to watch. Wird extrem spannend, wie viele Qualitätsminuten er noch spielen kann, wie gut er wirklich sein kann. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir einfach nochmal zumindest offensiv einen sehr, sehr effizienten Nowitzki sehen können.
Ja, also wenn du jetzt geglaubt hast, dass ich derjenige bin, der da dagegen geht, dann definitiv nein. Ich bin absolut weiterhin an Bord. Bei Nowitzki muss man halt sehen, der Mann ist steinalt, also das ist einfach mittlerweile so, der ist Ewigkeiten in der Liga, da muss man irgendwann Tribut zollen. Und was man bei ihm immer sieht, was man auch schon vor 5, 6 Jahren gesehen hat, als er körperlich noch auf einem ganz anderen Niveau war, wenn seine Beine nicht richtig da sind, dann ist das ein anderer Spieler. Der braucht einfach diesen bisschen den Lift aus den Beinen, damit sein Jumper wirklich solide fällt. Du musst mal Nowitzki dir angucken, wenn der irgendwie im ZDF-Sportstudio sitzt und da ein Basketballcourt steht und der soll da irgendwie 10 Midranger raufwerfen. Der streut wie die letzte Shotgun. Das ist katastrophal. Der trifft diesen Korb kaum. Der Mann braucht einfach seine Beine, um wirklich seinen verlässlichen Wurf zu haben. Die konnte er letztes Jahr nicht haben, weil er immer wieder verletzt war. Hat lange gefehlt, wurde dann wieder reingeworfen, dann mal wieder kurz ausgefallen. Das wird man wahrscheinlich auch in diesem Jahr mal wieder sehen, dass er seine Wehwehchen hat. Die hast du in dem Alter einfach, wenn du fast 20 Jahre auf so einem Niveau Basketball gespielt hast. Das bleibt nicht aus mit einem körperlich intensiven Spiel für so einen großen Jungen. Aber ich bin mir sicher, wenn die Beine fit sind und der einigermaßen verletzungsfrei bleibt, wir werden keinen 20 Points per Game Nowitzki mehr sehen. Der Zug ist abgefahren, die Zeiten sind vorbei. Aber ich glaube nach wie vor, dass der einfach ein effizienter Scorer sein kann und wir einen absoluten Turnaround sehen werden, hoffentlich, was die letzte Saison angeht, einfach wieder einen Schritt nach vorne. Der wird 45, 40, 90 schießen. Kannst du ein Löckchen hintermachen? Er wird einfach endlich wieder effizient schießen. Das ist ein ziemlicher Stretch, das wird er wahrscheinlich nicht tun. Aber ich weigere mich einfach mit jeglicher Ratio dagegen, jemals Dirk Nowitzki abzuschreiben, der einer der, weiß ich nicht, 15 besten Basketballer aller Zeiten ist, in meinem Ranking jedenfalls subjektiv geprägt, ist mir scheißegal. Ein Nowitzki wird nicht abgeschrieben.
Ja, hoffen wir doch einfach mal, dass er tatsächlich so gut sein kann, so verletzungsfrei bleiben kann, dass er vielleicht doch nochmal überlegt, auch nochmal eine Saison dran zu hängen. Das wäre doch schön. Wir wollen ihn sehen, auch noch mit 40 plus, dass er da irgendwo in der Ecke steht und einfach seinen Dreier einschweißt. Das wäre einfach schön. Also wir wollen es alle nicht wahrhaben, dass er bald wirklich weg ist. Von daher hoffen wir einfach mal drauf. Aber dann gehen wir doch mal weiter. Ich denke mal nicht, dass du auch Nowitzki hast als Player to watch. Also hau mal deinen Jungen raus.
Habe ich tatsächlich nicht, sondern habe einen Jungen, über den ich eben schon mal kurz gesprochen habe. Mein Player to watch ist Seth Curry. Und da gibt's gute Gründe für. Der hatte letztes Jahr, wenn man so nennen will, seine Breakout-Season. Es war auch ehrlicherweise die erste Saison mit wirklich relevanten Minuten. Vorher war das immer meistens unter 10 Minuten per Game, die er da bekommen hat. Letztes Jahr war es das erste Mal, dass er wirklich ein fester Teil der Rotation war. Und er hat geliefert, kann man einfach mal behaupten. Der hat 13 Punkte aufgelegt, was jetzt nicht wahnsinnig viel ist, aber wenn man sich die Quoten anguckt, 48 aus dem Feld, 42 von draußen, 85 von der Linie. Das mündet in einen True-Shooting-Wert von 60%, was absolut elitär für so einen Scoring-Shooting-Guard ist. War tatsächlich der sechstbeste Dreier-Shooter der Liga. Also auch das, Fun Fact, ist ein guter Junge gewesen letztes Jahr. Und selbst wenn man in die Advanced-Metriken guckt, sah das richtig gut aus. Hat das zweitbeste Real-Plus-Minus seines Teams, in dem relativ wenige positiv waren, weil die Mavs einfach nicht ewig viele Spiele gewonnen haben. War sowohl offensiv als auch defensiv positiv unterwegs, was auch nicht viele Shooting-Guards der Liga geschafft haben. Ganze sechs, die wirklich an beiden Enden da einen positiven Impact hatten. Und ich hoffe einfach, dass er sich da in den diversen, schon dreimal angesprochenen Three-Guard-Lineups wirklich eine feste Rolle weiterhin etablieren kann. Da sind sie ein bisschen stacked, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass der da wirklich jetzt ein fester Teil bleibt. Und ist für mich tatsächlich so ein Dark Horse für Six Man of the Year. Warum nicht? Der weckt bei mir absolut Fantasie, hat einen schönen Schuss und ist nicht nur so ein eindimensionaler Shooter. Steht natürlich im Schatten seines Bruders. Was willst du machen, wenn du da den besten Shooter aller Zeiten irgendwie als großen Bruder hast? Oder groß? Ist er eigentlich groß? Ist er älter, jünger? Gott, weiß ich gar nicht genau. Als Bruder jedenfalls. Insofern bin mir gar nicht sicher, wer älter ist, ehrlich gesagt. Ist auch egal. Darum geht's nicht. Aber ich erwarte mir tatsächlich eine gute Saison, dass er das bestätigt, was er letztes Jahr angedeutet hat. Ich glaube nicht, dass rein vom Eye-Test, vom Skillset, dass das so ein Flug-Year war und der jetzt wieder völlig in der Versenkung verschwindet, kann ich mir nicht vorstellen. Er geht jetzt in seine Prime, wenn man so will. Kam so ein bisschen, ich will nicht sagen aus dem Nichts, aber kam schon überraschend für viele, wie gut die Saison war. Und ich glaube, dass er das in Ansätzen bestätigen wird und da eine schöne Rolle spielen wird.
Ja, finde ich sehr, sehr spannend und kann ich auch gut nachvollziehen. Der jüngere Bruder ist er tatsächlich 27, Seth Curry, Stephen Curry 29, also 2 Jahre Unterschied. Und ja, 27 ist ja eigentlich auch mal so diese magische Marke, dass man bei vielen dann echt immer feststellt, das ist so die Prime. Und es wird auch spannend, ist natürlich auch ein Contract-Year für Seth Curry, der ist ja gerade mit 3 Millionen in dem Jahr massiv unterbezahlt. Und ich kann es mir wirklich vorstellen, das sollte halt auch Mut machen aus Dallas Sicht. Auch Thema Noel, so kritisch wie wir es jetzt gesehen haben, man sollte sich darauf freuen, der Mann ist motiviert. Der will sich einen Max-Vertrag erspielen und genauso will ein Curry jetzt natürlich nochmal voll durchladen und sich einen großen Vertrag, vielleicht auch wieder mit 27, den einzigen großen Vertrag und langen Vertrag seiner Karriere, sich jetzt wirklich sichern und da bin ich gespannt. Aber ich glaube auch an ihn und ich finde es einen sehr, sehr charmanten Tipp für sechster Mann des Jahres, weil er das im Tank hat. Das werden die Mavs brauchen, einen effizienten Scoring-Punch und wir wollen es ja immer wieder betonen, ein effizienter Scoring-Punch von der Bank ist unfassbar wertvoll. Also wirklich dieses Jamal Crawford, dieser Mythos, Inhalt effizient, das braucht jedes Team und das kann Curry tatsächlich sein und deswegen freue ich mich auch auf ihn.
Ja, geil. Schön, dass wir uns da einig sind. Er ist tatsächlich meine Backup-Bold-Prediction als Sixth Man of the Year, weil ich gar nicht wusste, ob du mir das als Bold-Prediction durchgehen lassen würdest.
Na, selbstverständlich. Hab
ich mir noch eine andere ausgedacht. Ich bin mir noch nicht sicher, welche ich nehme. Also vielleicht machen wir das gleich und du darfst aussuchen, welche meine wird. So machen wir das vielleicht.
Ja gut, dann fangen wir einfach mal mit meiner Bold Prediction an und ich habe eine klassische Battle-Win-Kombi-Wette draus gemacht und habe mir mal mehrere Spieler ausgesucht. Ich fange an bei meinem Player to Watch. Dirk Nowitzki, tatsächlich, auch wenn man es kaum glauben will, seit 4 Saisons jetzt inzwischen keine Saison mehr gehabt, in der er über 40% von draußen geschossen hat und das ist Teil 1 meiner Bold Prediction. Das wird er zum ersten Mal seit 4 Jahren wieder schaffen. Da glaube ich einfach dran. Teil 2 meiner Bold Prediction, Harrison Barnes, der wirklich schon eine super Saison gespielt hat in der letzten Saison, wird sich verbessern nochmal. Der wird 20 plus zum ersten Mal in seiner Karriere scoren, was ja auch nochmal ein Schritt nach vorne wäre bei verbesserten Quoten. Und das muss man betonen, weil die Quoten waren schon gar nicht so schlecht. 46,8% aus dem Feld letzte Saison, 35,1% von draußen. Das wird er beides verbessern, das gehört also auch dazu. Und Nerlens Noel predikte ich mindestens eine 10-10 mit 2 Blocks-Saison.
Eieiei, das ist sehr stabil. Gefällt mir alles gut. Also sehr, sehr gut.
Einzeln würdest du es natürlich alles nicht durchgehen lassen, aber in der Kombination.
Nö, in der Kombi lasse ich es auf jeden Fall durchgehen. Vor allem tatsächlich die 2 Blocks für Noel. Mit ausreichend Minuten sollte er die definitiv im Tank haben. Ist jemand, der dir da wirklich Boxscore, Bingo, Bonanza an jeder Ecke geben kann. Ist gute, flinke Hände, immer für 1,5 Steals gut. 2 Blocks hat er definitiv im Tank. Ob er die letztes Jahr hatte, weiß ich gar nicht genau. Aber ist auf jeden Fall machbar. Die 40% Nowitzki-Prediction geht tatsächlich sehr einher mit meiner ersten Bowl Prediction, die ich eigentlich als meine Premiere aufgebaut hatte. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir es machen. Und zwar lautet die relativ simpel, dass die Mavs im nächsten Jahr 5 qualifizierte Schützen stellen werden, die mindestens 39% von draußen schießen. Im letzten Jahr waren das Ganze 2, es war Seth Curry und es war tatsächlich Yogi Ferrell, die da jeweils über 40% geschossen haben, und AJ Hammonds aber nicht qualifiziert, viel zu wenig Volumen. Dann hattest du Nowitzki mit knapp 38, Matthews mit 36, Berea mit 36, Barnes mit 35, also ein paar Leute in der Nähe. Ich glaube, dass sie einfach ein sehr, sehr gutes Dreierteam sein werden nächstes Jahr, weil ich mir davon vielen wirklich nochmal einen Schritt nach vorne oder einen Schritt zurück nach vorne, wie bei Nowitzki, wünsche und vorstellen kann. 5 ist eigentlich ein bisschen viel, also das wird schon heftig. Da müssen natürlich ein Curry und Ferrell weiter ballern. Matthews braucht mal wieder ein gutes Jahr. Der hat auch locker 39-40% im Tank in einem guten Jahr. Nowitzki sowieso, ein Berea kann da mal mit reinrutschen. Harrison Barnes wird jetzt nicht gerade 40 schießen, aber 39 ist bei mir die Grenze. 5 Stück sind es tatsächlich in meiner Liste. Oder meine Backup-Bull-Prediction ist eben Seth Curry, Sixth Man of the Year. Du kannst dir eine aussuchen.
Oh, die erste ist schon brutal, also 5 ist schon wirklich heftig, also selbst 4 hätte ich dir, glaube ich, durchgehen lassen und das wäre schon stabil. Also
dann nehmen wir Curry.
Ist, ja, nehmen wir einfach mal Curry als Backup, also 5 natürlich kann sein, aber das wäre schon heftig, aber wäre natürlich auch verdammt geil für die Mavericks. 4 wären realistisch, wären auch schon krank, aber einigen wir uns einfach mal drauf, dass wir wirklich Seth Curry 6. Mann des Jahres, das wäre doch nur charmant.
Das gefällt mir sehr gut, freue ich mich drauf.
Ja, hoffen wir mal, dass die Mavs gut genug sind, dass er da auch wirklich in der Konversation sein kann. Auch da ist es ja inzwischen so, dass wirklich jemand, der für so ein 20-Win-Team spielt, eigentlich da keine Rolle spielen sollte. Aber gehen wir mal einfach davon aus, dass die Mavs vielleicht unsere rationale Prediction ein bisschen überbieten werden und dann kann man sich das gut vorstellen.
Absolut. Dann lass uns doch mal schauen, was denn tatsächlich unsere rationale Prediction am Ende ist. Wir sind wieder angekommen bei Best- und Worst-Case-Szenario. Best Case haben wir vorhin schon mal thematisiert, dass wir sie da wirklich gut sehen. Ein Team sind, was für mich auch in dem Best Case, ich weiß jetzt nicht, welche Zahl ich dahinter schreiben soll, aber in der Theorie wieder um Platz 8 mitspielen kann. Warum nicht? Es gibt ein paar Teams, die da natürlich vielleicht auf dem Papier einen Schritt vorne sind. Wir haben über die Blazers gesprochen. Man weiß nicht genau, wie weit geht's runter für Memphis. Die Nuggets werden einen Schritt nach vorne machen eigentlich. Die Pelicans sind so ein bisschen... Ja, schauen wir mal, was denn da wirklich dieser massive Frontcourt dann wirklich auf dem Papier dann leisten kann. Die Timberwolves werden einen Schritt nach vorne machen, einen großen Schritt im Normalfall. Aber wir reden über einen Best Case, in dem Nowitzki fit bleibt, in dem Dennis Smith Jr. wenig Anpassungsprobleme hat, wirklich einen schnellen Impact haben kann, wie es Carlisle eben attestiert, wo der Dreier fällt. Ja, warum nicht? Also warum sollen die nicht knapp in dem Best Case 500er Basketball im Tank haben? Ich weiß nicht, ob ich sie dazu gut sehe, aber das ist das, wo ich sie im Best Case sehe. Im Worst Case, und auch da habe ich schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass die Mavs tanken. Ich würde es dieses Jahr, glaube ich, auch nicht empfehlen, sondern einfach schauen, dass die Jungs da Airtime bekommen und sich entwickeln können. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie schlechter sind als im letzten Jahr. Aber der Westen ist knüppelhart, und wenn ich wirklich einen Worst Case mit reinnehme, Nowitzki, der vielleicht länger ausfällt, und einen Rookie Point Guard, der doch ein paar Probleme hat, dann bleibt bei mir eine 3 vorne stehen und ich mach's glatt. In dem Worst Case sind es für mich immer noch 30 Wins.
Boah, das finde ich schon brutal. Also sich das vorzustellen, dass wir wirklich schlechter sind als der letzten Saison, wo so viel daneben lief, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Schon daher steht für mich im Worst Case tatsächlich die Bilanz der letzten Saison. Da sind wir bei 33 Wins. Ich finde einfach, da haben die Mavs, wenn wir normale Gesundheit einrechnen, sind sie da einfach zu gut für. Also ich glaube, dass sie defensiv einen Schritt nach vorne machen werden, dass ein ganzes Jahr Nerlens Noel richtig, richtig helfen kann. Ich kann mir vorstellen, dass sie offensiv wirklich sneaky sehr gut sein könnten. Ich meine, wir erinnern uns alle, als die Mavs wirklich mal so mehr oder weniger aus dem Nichts die beste Offensive der Liga gestellt hatten, bevor Rajon Rondo dazu kam. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie wirklich, ja, vielleicht an der Top 10 offensiv sogar kratzen. Das sehe ich im Rahmen des Möglichen und dann müssen wir mal schauen. Also deswegen, im Best-Case-Szenario, da sind wir jetzt einfach langsam in dieser Range von der Qualität der Teams, dass man sich in einem Best-Case-Szenario vorstellen kann, boah, halt wie gesagt, Dark Horse Playoffs, das ist das Best-Case-Szenario und da sind wir im Westen dann halt so weit, dass du sie bei 500 Basketball sehen willst. Also ich habe mir als Grenze im absoluten Best Case habe ich mir hier 42 Wins vorgestellt. Das ist natürlich dann mit so großen What-Ifs, wie man rechnet in eine Rookie-of-the-Year-Saison von Dennis Schmitz ein, der direkt effizient ist als Rookie-Point-Guard, einen guten Nowitzki, einen Barnes, der einen Schritt nach vorne macht. Da merkt man schon, das sind viele Eventualitäten. Boah, realistischer Tipp. Ich habe hier tatsächlich, weil mein Worst Case eine 33 war, bin ich bei einem Westen, der verdammt eng beieinander sein wird auf den Positionen 8 bis 12, habe ich hier tatsächlich eine 36 stehen und dann, ja, müssen wir uns wahrscheinlich wieder einigen.
Ja, bei mir steht als realistischer Tipp eine 35, also da sind wir eng beieinander. Nochmal für dich für den Hinterkopf, die Lakers, die wir an 13 haben, haben wir mit 32 Wins dann festgeschrieben. Sprich, es sollten mehr sein oder wahlweise genauso viel und bessere Bilanz, wie auch immer. Aber 33 sollten es mindestens sein. Wollen wir uns auf 35 einigen?
Ja, dann nehmen wir 35, dann kann das nächste Team im Westen potenziell 36 haben. Das ist doch gut zu wissen. Nein, wir werden mal schauen. Also man muss dazu natürlich auch nochmal sagen, die unsere treuen Hörer werden sich erinnern. In der letzten Saison hatten wir die Mavs, die wir natürlich nicht annähernd so verletzungsanfällig gesehen haben. Obwohl, na, verletzungsanfällig musste man schon einrechnen, aber wir reden ja natürlich immer von normaler Gesundheit in unserer Prediction. Da hatten wir sie dann 8, haben sie theoretisch dann ein bisschen überbewertet. Wobei sie das, ich immer noch glaube, dass sie das im Tank gehabt hätten, wenn alles gut gelaufen wäre. Und so gehen wir jetzt auch da, wie wir das schon vorher gemacht haben, gehen wir jetzt bei den Mavs wie bei den Knicks einfach mal ein kleines bisschen konservativer an.
Ja, so ist es halt. Und der Westen ist halt knüppelhart. Also man muss auch ein bisschen dann, ich habe zumindest versucht, meine persönliche Sympathie, die eh bei den Mavs liegt natürlich, aber die jetzt, so wie sie das Team strukturiert und gebaut haben, immer größer wird tatsächlich. Also ich glaube, ich werde auch in der Post-Nowitzki-Ära bei den Mavs bleiben, weil die einfach geil sind. Weil das
ja, echt, auf jeden Fall.
Ein super spannendes, schönes League-Pass-Team auch mal wieder ist. Nichtsdestotrotz, wenn du mal guckst, wer da noch wirklich in der ähnlichen Rage unterwegs sind, die haben schon mehr zu bieten, auch auf dem Papier.
Vor allem Star-Faktor, also darum geht's
ja. Ja, genau, man muss die Blazers
jedes andere Team lieben. Hat halt Star-Faktor und das haben die Mavs halt nicht.
Richtig, das war ja auch das, warum wir sie dann am Ende da einsortiert haben. Man hätte vielleicht gern die Blazers schlechter gesehen, aber die haben immer noch Damian Lillard und CJ McCollum. Das ist auf dem Papier einfach immer noch besser als das, was die Mavs da anbieten können. Genauso ist es ein Frontcourt aus Anthony Davis und DeMarcus Cousins und auch einer bei den Nuggets. Und die Timberwolves sind sowieso nochmal einen Schritt nach vorne. Die haben Jimmy Butler, die werden wahrscheinlich Champion. Insofern wird es da einfach dünn. Es wird schwierig, muss man einfach mal, wenn man, also ich glaube, es wird viele Leute geben, die sagen, boah, ihr seht die Mavs zu schlecht, die sind besser. Aber macht man es mal andersrum. Zeigt mir wirklich 5, 6 Teams, wo es wahrscheinlich ist, dass die schlechter sein werden in diesem Westen als die Mavs. Es gibt einfach mal mindestens 7 Teams, die garantiert zu 100% besser sein werden. Und dann gibt's noch mal ein paar Teams, die relativ wahrscheinlich besser sein werden. Und wirklich schlechter, ja, die Suns, die Lakers, die Kings, die haben wir auch alle dahinter. Zeigt mir das nächste Team, was wirklich eine große Wahrscheinlichkeit hat, schlechter zu sein als die Mavs. Auch die Grizzlies, die in vielen Rankings runterfallen, die haben immer noch Marc Gasol und Mike Conley. Das ist immer noch sehr, sehr gut, zumindest diese beiden Jungs. Also ich sehe einfach kein Team, wo ich sage, die kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie noch schlechter sein werden, so gerne ich die Mavs an 8 sehen würde. Also wenn ich es mir wünschen darf, bitte rein in die Playoffs.
Ja, und da kommen natürlich dann viele Faktoren bei, wenn sich jetzt wieder Stars verletzen sollten, dann können die Mavs problemlos nach oben rutschen. Die können ja, in einem absoluten Worst-Case-Szenario natürlich, wenn es schlimme Verletzungen gibt, auch nur nach unten rutschen. Aber unsere Aufgabe ist es nun mal, den rationalsten Pick irgendwie zu nehmen, bei denen wir bei allen Teams irgendwie so allgemeine, vernünftige Gesundheit einrechnen. Und dann ist das, denke ich mal, schon vernünftig. Ich bin extrem gespannt. In der letzten Saison haben natürlich viele das direkt angeprangert, dass wir die Mavs zu gut gesehen haben, haben im Nachhinein recht behalten, auch wenn da natürlich viele externe Faktoren einfach mit bei waren und so bin ich jetzt mal gespannt, ob es tatsächlich jetzt ins andere Lager umschwingt und die meisten sagen werden, ey, ich sehe die Mavs ein bisschen besser.
Und wenn das so ist, dann müssen wir damit leben. Ich glaube, das haben wir schon vernünftig begründet. Stabil, wir sind durch. Geil.
Ja, mal wieder geschafft. Jetzt wollte ich gerade sagen, haben wir uns eine Pause verdient, aber können wir eigentlich kaum machen, wenn du jetzt das Wochenende schon wieder raus bist. Also wird es relativ zeitnah mit Sicherheit auch wieder Platz 11 jeweils im Westen und Osten geben. Da werden wir uns gleich noch drauf einigen, welchen Termin wir da nehmen. Aber es hat mal wieder Spaß gemacht und das ist ja auch das große Thema. Auch wenn es jetzt wirklich viel war in letzter Zeit mit Podcast, es bockt ja. Es macht wirklich Bock. Stimmt uns ja auch selber ein. Das geben mir ja viele von euch uns als Rückmeldung, dass sie wirklich durch diese Episoden richtig Bock auf die Saison bekommen. Und bei uns ist das ja genauso. Und gerade wenn man schon echt an Platz 12 im Westen so riesen Bauchschmerzen hat und das Team eigentlich theoretisch viel besser sehen kann, zeigt das ja, wie geil diese neue Saison werden kann und wie spannend es zumindest im Westen sein sollte.
Ja, vor allem zehrt man ja wirklich im Laufe der Saison, fand ich immer wieder von den Previews. Also auch im letzten Jahr hatte ich immer wieder das Gefühl, geil, da habe ich jetzt wirklich ein besseres Gefühl für dieses Team oder für einzelne Spieler, weil ich mich damit einfach intensiver beschäftigt habe, als ich mich normalerweise mit irgendwie der Bank der Orlando Magic befassen würde, weil es mir einfach normalerweise nicht besonders groß interessiert. Insofern sind diese Previews, finde ich, auch für uns einfach eine geile Sache, dass man für jedes Team oder für fast jedes Team irgendwie ein Interesse entwickelt und da wirklich einen Deep Dive macht und ein bisschen eine Idee hat, in welche Richtung das geht und immer wieder im Laufe der Saison sich dran erinnern kann, was haben wir eigentlich vorher besprochen, was waren die What-Ifs, wie haben wir es gesehen, was sind die interessanten Geschichten. Also es bereitet einen einfach hervorragend vor, nicht nur die Hörer, sondern auch uns. Insofern geil. Also mir macht's Spaß. Es ist viel, aber es bockt.
Ja, sehe ich absolut genauso. Also hören wir uns natürlich wieder bei der nächsten Episode wieder. Ich bedanke mich bei dir. Ich gebe einen Shoutout an der Vögli. Krüger hat schon eins bekommen. Und ansonsten will ich natürlich nochmal kurz Werbung machen für die immer noch laufende Hashtag Sexy Layup Challenge. Inzwischen hatten wir 10 Einsendungen. Da sind wir sehr froh drüber. Erwartungen sind jetzt also erfüllt. Das ist jetzt der Punkt, dass es nicht mehr witzlos ist, eine Top 5 wirklich auszusortieren. Aber wir würden uns natürlich freuen. Viele haben das sogar noch angekündigt, dass noch was kommen wird. Da sind wir gespannt. Aber nutzt die letzten Tage bis Samstag, habt ihr noch Zeit bei uns in der Gruppe Ins Gesicht von Staudemeyer Talk. Da findet ihr den angehefteten Post, wo ihr das Video als Kommentar posten könnt. Würden wir uns freuen, wenn da noch ein bisschen was kommt. Und vor allen Dingen der Aufruf an die over under 3% weibliche Hörerschaft. Also wir wollen auf jeden Fall auch eine Dame dabei haben. Das wäre schon sehr enttäuschend, wenn da gar nichts kommt. Ich bin gerade schon dabei, Sarah zu überreden, dass sie tatsächlich auch mitmacht bei der Layup Challenge. Da kommt vielleicht auch noch was. Also von daher, reißt euch am Schlüpper und geht mal irgendwie in die Halle oder draußen. Nehmt einfach das iPhone mit oder das andere Smartphone und nehmt mal kurz was auf. Das lohnt sich.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. So ist es.
Alles klar. Ja, dann war's das. Und ja, ich verabschiede mich. Wünsche euch noch einen schönen Tag. 13.53 Uhr ist es gerade.
Okay, haut rein. Wichtig.
Bis zum nächsten Mal.